Messi hat Spiele verloren, Ronaldo hat Spiele verloren. In jeder Branche, in jeder Sportart, die Kings, und ich bin ja der One-Be-One-King im Fußball hier. Und dann das Schlimmste, glaube ich, für die Leute ist ja wirklich, wenn jemand eine große Klappe hat und dann halt noch abliefert. Klar, es gibt, ich habe schon gesehen, der ein oder andere, der mir jetzt irgendwie nachmacht oder versucht nachzumachen, aber man merkt ja, das Original bleibt das Original. Die Videos, die davor schon im Umlauf waren auf TikTok, wo ich scheinbar gepackt werde, wurde, ja, was auch nie passiert ist. Viele sagen ja auch, und ich gebe es auch ehrlich zu, dass ich MK, die sagen, dass ich MK nachmachen würde, tue ich nicht. Er hat mich inspiriert. Also nicht mal ein Jahr her, im August, stand ich so kurz davor, ein Probetraining bei der Profimannschaft in Albanien zu machen. Und dann kam es leider aus privaten Gründen leider doch nicht dazu, dass ich dort mittrainieren durfte.
Die Hater sagen ja immer, du lädst nur Videos hoch, wo du gewinnst. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kennt Jeder. Und ich war mal wieder auf TikTok unterwegs und habe da einen Fußball-Creator gefunden. Den fand ich so wahnsinnig spannend, denn er fährt von Stadt zu Stadt und spielt da gegen andere Fußball. Und das artet manchmal so ein bisschen aus. Und ich wollte die Person dahinter mal kennenlernen. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, Jackie Barca.
Dankeschön, Dankeschön. Danke für die Einladung.
Ey, krass, ich hab dich in den letzten Wochen so viel auf TikTok gehabt. Immer wieder mit irgendwelchen Videos. Krass, was in den letzten Wochen, Monaten alles abgegangen ist bei dir, ne?
Ja, komplett. Also es ist wirklich wie ein Fiebertraum gefühlt. Kommt jede Woche wieder was Neues dazu. Aber ja, 100%. Also ich höre auch viel so Feedback in die Richtung und freut mich auf jeden Fall, wenn ich sichtbar bin und wenn die Videos ankommen. Ist ja jetzt jeder Sache, aber auch ziemlich neu alles für mich, ehrlich gesagt.
Ja, du machst das noch gar nicht so lange, ne?
Überhaupt nicht. Also ich mache TikTok seit Anfang März. Das sind jetzt bisschen mehr als 3 Monate.
Krass.
Und das Format, was ich jetzt drehe, das 1 gegen 1, mache ich sogar erst seit Mitte April, also seit 2 Monaten. Und seitdem ist das halt wirklich, geht ab, ja.
Ich mache nochmal so, dass wenn ich so Gäste habe, dass ich vorher gucke, ne, was haben die so für Interviews gegeben, was haben die gemacht und so. Von dir habe ich noch gar nicht so viel gefunden. Das heißt, für dich auch so gerade ein bisschen was Neues, so Podcast und Interview oder so? Oder hast du schon mal da schon was gemacht?
Also Podcast neu, ja. Mhm. Interview hatte ich jetzt in Hamburg eins, da kam auch von jemand vom Funk, von Rundfunk.
Ja.
Der hat mich kurz interviewt und begleitet an dem Tag ein bisschen. Ansonsten gab es jetzt auch ein paar Zeitungsberichte von den Vorfällen der letzten Wochen. Da habe ich auch mal ein paar, wenn man so will, Interviews abgegeben oder wenn ich mit der Polizei geredet habe, wenn größere Sachen noch am Start waren bei meinen Drehtagen, wie man mitbekommen hat wahrscheinlich oder wie du mitbekommen hast.
Ja, ja, safe. Da war sehr, sehr viel los. Ich werde hier gleich mal so ein Video einblenden, ja, damit man mal so ein bisschen sieht, für die Leute, die das noch nicht so verfolgt haben oder gesehen haben, dass sie auch ein krasser Hype, wie viele Leute dann da irgendwie am Start sind. Ne? Also gibt's da so ein Video, wie gesagt, ich blende das hier mal ein. Da sind so, laufen ja, weiß nicht, gefühlt 200 Menschen hinterher, ne?
Ungefähr, plus, minus. Also das ist schon jetzt vor allem in Hamburg. Ich weiß nicht, ob das Video vielleicht so
ja
ist.
Ja, ja, ja. Ich hatte Würzburg. Das. Würzburg, genau. Ja, Würzburg.
Sind auch einige Städte
jetzt. Ja, ja, da ist einige schon ein bisschen was passiert.
Ja, ja. Also schon verrückt. Vor allem, wenn man halt bedenkt, seit wann ich TikTok mache. Und das ist eigentlich so mehr oder weniger bei mir von über Nacht passiert, wenn man so schön immer sagt. Dieser Erfolg, dieser Hype ist wirklich Gänsehaut manchmal, man kann das gar nicht wahrhaben, wenn dich dann wirklich hunderte Leute verfolgen und dann hast du noch Polizeischutz und dann kommt Spiegel TV noch und das denkst du alles, was geht an, Digga. Ich wollte doch nur Videos drehen und ja, ist crazy.
Wir wollen mal so ein bisschen chronologisch anfangen, um so ein bisschen durchzugehen, wie bist du auf TikTok gekommen, damit man auch sieht, wie der Weg dann hierhin war und dann sprechen wir natürlich auch noch ein bisschen über diese letzten Wochen ein bisschen genauer.
Okay.
Du spielst selber schon wahrscheinlich ewig Fußball, also du bist Fußballer.
Richtig.
Was war so das Höchste, was du gespielt hast?
Höchste, was ich gespielt habe, war Herrenbereich Landesliga.
Mhm.
Und im Jugendbereich war das auch Landesliga. Also ich habe jetzt nie ganz, ganz oben gespielt, aber ich habe schon immer gutem Niveau mitgespielt, immer bei guten Stationen. Ja, auch mein Leben lang schon. Also seitdem ich denken kann, Fußball gespielt. Tatsächlich jetzt aber seit einem Jahr vereinslos.
Mhm.
Und das hat auch so die Gründe dann, weswegen ich auch mit TikTok angefangen habe, um dort weiterhin Fußball zu spielen.
Warum hast du aufgehört? Wie alt bist du, wenn ich fragen darf?
Ich bin 24.
Du bist doch noch jung. Du bist auch in der Blüte deiner Karriere, würde man sagen.
Ja, kann man so sagen. Wahrscheinlich Primetime ist eigentlich jetzt. Hat Gründe gehabt, weil ich bin eigentlich in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Mhm. Ich wohne jetzt seit einem Jahr in Frankfurt ungefähr. Und ich bin fürs Studium eigentlich nach Frankfurt gezogen, weil ich mich für diesen Weg dann noch entschieden habe. Und durch diesen Umzug, die Umstrukturierung, neuer Ort, habe ich sowieso einen neuen Verein gebraucht. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich auch mehrere Verletzungen. Einmal an der Hand, wo ich operiert wurde und einen Gips getragen habe, konnte ich dann keinen Sport machen. Und dann auch an meinem Fuß, an meinem linken Fuß, was ich bis heute noch so meine Beschwerden habe. Und deswegen dachte ich, okay, jetzt gucke ich erstmal, dass mein Studium läuft, neuer Ort, erstmal einleben und dann gucke ich, dass ich einen neuen Verein finde. Und in der Zeit, wo ich eigentlich einen neuen Verein finden wollte, kam dann halt TikTok und das ist schon sehr zeitaufwendig jetzt, was ich mache. Ich trainiere ja auch privat sehr viel mit dem Ball. Ich muss ja abliefern. Also jeden Samstag in einer anderen Stadt in Deutschland. Die Leute sind ja hungrig darauf, mich zu besiegen und deswegen mache ich privat sehr viel und bin sehr viel unterwegs, Wochenenden und das würde jetzt so gar nicht mehr gut mehr zeitlich mit dem Verein zusammenpassen. Auch einfach, weil das Verletzungsrisiko dann halt nochmal erhöht wird. Dadurch, wenn ich jetzt nochmal im Verein spiele, da auch noch meine Spiele habe, Training habe. Jeder Fußballer oder der im Verein spielt, weiß, wie schnell so ein Bänderriss mal kommen kann. Hatte ich auch schon zwei davon in meiner Jugendzeit. Und dann das Schlimmste für mich als Creator, der ich ja jetzt geworden bin, wäre natürlich, wenn ich halt nicht Videos drehen kann. Und ich kann nur Videos drehen, wenn ich fit bin und gesund bin. Ja.
Was studierst du?
International Business Administration.
Oh, crazy. Ja. Crazy. Wie kommt das da so an, deine TikTok-Karriere bei den Studenten und bei den Dozenten und so?
Also um ehrlich zu sein, ich bin jetzt erst im zweiten Semester. Mhm. Ich habe TikTok angefangen in den Semesterferien. Und seitdem TikTok halt sehr gut läuft, muss ich ehrlich gestehen, darauf bin ich wirklich nicht stolz. Ich versuche das auch wieder besser hinzukriegen. Bin ich leider nur noch sehr wenig in der Uni und bekomme da auch wenig mit. Aber was ich so höre von Kollegen, die mir erzählen, ist, also es ist schon dort angekommen. Die Leute wissen Bescheid. Ich glaube, das wird aber relativ positiv gesehen.
Ja, muss echt durchziehen, ne? Muss aufpassen, ne? Weil 100%. Ich meine, du weißt ja, du siehst ja, wie schnell das hochgeht. Und leider kann es ja auch mal relativ schnell wieder runtergehen, ne? Studium wäre schon gut, ne? Und hast ja wahrscheinlich auch hart dafür gearbeitet, vorher in der Schule erstmal durchgezogen, ne? Wäre schon gut, das durchzuziehen, ne?
100%. Also da muss ich mir in die eigene Nase fassen. das versuche ich auch wieder hinzubiegen. Was haben wir heute für einen Tag?
Heute ist Dienstag.
Nicht Mittwoch sogar?
Offiziell ist heute Dienstag. Achso, heute ist Dienstag. Aber heute ist Mittwoch.
Okay. Ich check. Ja, die Woche, Donnerstag, bin ich wieder im Recht.
So Gott will. Sehr gut. du hast ja da so auf dem Video schon mal so ein sehr starkes Selbstbewusstsein und so. Warst du immer schon so, dass du dachtest, ey, ich bin so der beste Fußballer so, ich bin der Beste?
Ich wurde zumindest so erzogen. Mhm. Also das war, mein Vater hat mich auch zum Fußball gebracht. Mhm. Und die Erziehung meines Vaters war eigentlich immer, dass ich immer versuchen sollte, egal was ich tue, der Beste darin zu sein und immer Gas zu geben und mich nie mit normal zufrieden zu geben. So wurde ich erzogen, so bin ich aufgewachsen und ich war auch sehr ehrgeizig im Fußball. Natürlich, einfach wenn man höher spielt, dann kommt automatisch dieser Konkurrenzkampf zustande. Jede Position wird zweifach, dreifach besetzt. Man muss rausstechen, man muss besser sein als die anderen. Und ich finde, jeder, der erfolgreich werden will oder auch erfolgreich geworden ist, weiß genau, wovon ich spreche. Man braucht einfach dieses Mindset. Also selbst wenn man nicht der Beste sein sollte, du musst einfach von dir aus immer denken, dass du zumindest der Beste sein willst und dafür alles geben musst. Und worin ich schon immer sehr stark war, war zum Beispiel auch das 1 gegen 1. Gerade im Fußball gibt es ja mehrere Bereiche. Meine Stärke war schon immer das 1 gegen 1. Und ich war auch schon oft derjenige, der Spieler, der halt so, wenn es um andere Sachen ging, wie Laufen oder Kraftübungen oder Strategieübungen, taktische Übungen. Das war dann immer so, ein muss ich halt durch, aber wenn es darum ging, 1 gegen 1, spielerisch, das war immer mein Fall. Und da war ich normalerweise schon auch immer unter meinen Mannschaftskameraden immer sehr weit oben. Also das war schon meine Stärke so auch im Spiel.
Was hast du für eine Position gespielt?
Ich habe Zehner gespielt und rechts außen, weil ich Linksfuß bin und dann halt immer so reingedreht.
Hast du den Robben immer gemacht, oder?
Den Robben gemacht, genau diese Ankle-Breaker und das war immer so mein Fall und ich bin jetzt auch kein Freestyler oder so. Also es gibt bestimmt einige, es gibt ja
unzählige Fußball-Creator, die mit dem Ball extrem krasse Sachen drauf haben, die ich auf jeden Fall nicht kann. Aber ich bin auch kein Freestyler, habe ich auch nie gesagt, oder den Anspruch gehegt, dass ich ein Freestyler wäre, sondern wirklich für mich geht es darum, wie auf dem Fußballfeld, wenn man den Profis zuschaut. Es gibt auch viele Freestyler, die können besser mit dem Ball umgehen, so tricksmäßig als Fußballprofis. Ja. Aber auf dem Fußballplatz ist es einfach was anderes, da bringt es dir da nichts.
10 andere Stärken, ne?
10 andere Stärken. Und genauso ist es mit dem 1 gegen 1. Das Fußballspiel an sich auf einem großen Feld, 90 Minuten, ist, kannst du kaum vergleichen mit einem auf einem kleinen Feld, auf dem Asphalt, 1v1 Street-Fußball. Also das sind fast wie zwei Sportarten, ne? Also da zählen wieder andere Dinge. Da geht es auch wieder darum, wie kommst du mit dem Druck klar, wie außen, ja, ja. Die Crowd, die reinrufen, die brüllen, die Action machen, der Boden ist anders. Und
Mitspieler auch und so, ne? Wie bewegen die sich und so?
Mitspieler,
ne? Ist auch was anderes. Hast du auf dem Feld. Taktik oder so, ne?
Genau. Du kannst Bälle spielen, du kannst mal wieder ein bisschen ruhig werden auf dem Platz. Und im 1 gegen 1 gibt es das nicht. Du bist komplett auf dich gestellt. Keine Mitspieler, kein Trainer, kein Schiedsrichter. Ist hart, harter Boden. Und es geht nur darum, wer hat zuerst diese 2 Tore? Best of 3. Und von mir aus kannst du mich mit Tricks versuchen zu schlagen, mit dem Rainbow Flick oder was auch immer. Aber im Endeffekt, im 1 gegen 1 geht es darum, wer gewinnt die Matches und wie man die Matches gewinnt, das ist halt dann die Sache. Also darum, das ist bei jedem Gegner auch wieder anders. Also man muss auch mal wissen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen und genauso, was sind die Stärken und Schwächen meines Gegners. Wenn der zum Beispiel technisch sehr krass ist, heißt es natürlich, okay, versuchen dem im 1 gegen 1 wenig Platz am Ball zu geben. Dem darf vielleicht körperlich mehr reingehen. Aber natürlich, die fußballerischen Regeln darf man natürlich nie außer Acht lassen. Also Handspiel und Faust und so gibt es ja alles natürlich trotzdem.
Hast du so ein gutes Gefühl dafür? Das musst du dann ja haben, ne? Also siehst du deinen Gegner und siehst bei den ersten Bewegungen schon, okay, warte mal, da muss ich eher körperlich, da kann ich einfach locker ein bisschen tricksen, komme ich vorbei. Also siehst du das schnell?
Ja, also ich würde schon sagen, vor allem jetzt durch die Erfahrung, durch die letzten Wochen, weil ich in vielen Städten war, fast in allen großen deutschen Städten war ich ja schon, da erkennt man schon, also dieser erste Eindruck schon zeigt eigentlich schon viel. Man hat so einen Blick dafür. Ich versuche auch mal aus der Crowd die Leute reinzuholen, wo ich mir denke, okay, die könnten was, weil ich will ja selber interessante Matches abliefern für meine Zuschauer. Und da gucke ich immer schon, dass ich so vom Potenzial her, vom Optischen so die Besten schon mal reinhole. Und generell versuche ich auch immer erst den Gegner anfangen zu lassen, was eigentlich sogar für den Gegner ein Vorteil ist, weil wie gesagt, es geht darum, wer zuerst 2 hat und wenn der Gegner anfängt und direkt ein Tor schießt, hat er schon Matchball. Und aber so erkenne ich auch, okay, wie geht er vor? Ist er mutig? Traut er sich was? Hat er Angst? Wird er eingeschüchtert von der Menge? Wird er eingeschüchtert von mir? Ich bin ja auch dafür bekannt, dass ich meinen Gegnern den einen oder anderen Druck während dem Spiel vielleicht noch mitgebe. Ja, und da lese ich so ein bisschen in der ersten Aktion schon was raus. Ja.
Hast du das Gefühl, du hast dein fußballerisches Potenzial ausgeschöpft oder wäre da mehr drin gewesen als Landesliga? Oder hättest du auch gerne höher gespielt?
Ja, also die Frage ist wirklich, kann ich beantworten auf jeden Fall mit leider nein, dass ich es nicht ausgeschöpft habe. Ich war zwar immer schon selbstbewusst und ehrgeizig und war auch talentiert und war immer gut und einer der Besten in jedem Verein, wo ich war. Aber ich hätte auf jeden Fall viel mehr machen können. Und das ist mir auch klar. Und
woran lag's? Wo würdest du sagen, was hast du liegen lassen? Also wenn du sagst, du warst ehrgeizig, du hast trainiert, wo hattest du nochmal irgendwie ein paar Prozente mehr geben können?
Ja, es war einfach nicht genug. Ich hätte mehr machen können. Ich hätte viel mehr machen können. Also im Nachhinein wird dir halt klar, okay, hast du die Zeit richtig genutzt, war es effektiv? War das nur so ein bisschen, weil so ab und zu laufen gehen und so, ein bisschen mit dem Ball ist dann vielleicht auch nicht genug. Und an der Disziplin hat es dann halt leider manchmal gemangelt, auch an der Ernährung, als ich jünger war, da habe ich auch nicht so viel drauf Wert gegeben. Da gab es schon Leute, die haben viel mehr drauf Wert gegeben. Und ja, das sind so Punkte, wo ich auch mit dem Fußball, sag ich mal, mit Vereinsfußball aufgehört hatte, die mich dann schon noch verfolgt haben mit Reue, weil ich war auch ziemlich kurz, 2025, letztes Jahr im Sommer, also nicht mal ein Jahr her, im August, stand ich so kurz davor, Probetraining bei der Profimannschaft in Albanien zu machen, erste Liga in Albanien.
Krass.
Und da spielen die ersten, zweiten, dritten Plätze, ich spiele ja auch um Champions League, Euro League und Conference League mit. Ich war auch schon in Albanien, ich war auch im Stadion, oft in der Tribüne, habe schon den, wie nennt man das, sportlichen Direktor kennengelernt. Ich wurde schon zum Training eingeladen, also ich wurde praktisch vermittelt dort, weil mein ehemaliger Club ist ein albanischer Verein gewesen in Stuttgart, der gegründet wurde. Die wollten mich dahin vermitteln und die haben auch an mich geglaubt. Ich war so die Nummer 10 dort, ich war so der Hoffnungsträger, kann man sagen. Ich habe großen Anteil am Erfolg dieser Mannschaft gehabt in dieser Saison. Und oft ist es leider so, dass man schon hier in Deutschland vor allem
können mir bestimmt viele recht geben, dass mit 17, 18 oder 16, also ziemlich jung, dir schon gesagt wird, ah, du spielst jetzt nicht hier Nationalmannschaft oder Bayern-Jugend oder Stuttgart-Jugend, aus dir kann eh nichts mehr werden, vergiss es lieber. Und das ist leider ein Punkt hier, wo ich finde, für angehende Fußballprofis und Jugendliche etwas sehr Schlimmes ist sogar, weil ich selber auch auf diese Leute leider gehört habe und mein Selbstbewusstsein dadurch geschrumpft ist und ich den Traum irgendwo auch aufgegeben habe. Mhm. Und erst wenn du über 20 wirst, merkst du dann eigentlich, wie jung du immer noch eigentlich bist. Und dann denkst du, wie jung war ich denn bitte mit 16, 17, 18? Auf wen habe ich denn bitte gehört? Wieso habe ich mir von solchen Leuten, was sind es für Leute? Sind es Leute, die es geschafft haben, die dir sowas meistens sagen? Nein, das sind Leute, die nichts in dem Bereich zumindest erreicht haben. Und genau auf diese Leute sollte man nicht hören. Und deswegen hatte ich irgendwo mit 22, 23, als ich dann wieder so den Geschmack vom oder diese Hoffnung vom Profifußball wieder hatte, da kam wieder diese Hoffnung zurück, gleichzeitig mit ein bisschen Reue, weil man sich dachte, ach, ich hätte ja doch noch Zeit gehabt. Guck mal, ich bin jetzt Anfang 20 und ich glaube wieder daran und es ist anscheinend doch wieder möglich. Hätte ich doch nicht aufgegeben, hätte ich schon, seitdem ich 18 war, noch weiter gemacht, weil ich hatte mit 18, 19 dann zu dem Zeitpunkt auch 2 Jahre kein Fußball gespielt, weil ich dachte, ist es ja vorbei, es macht keinen Sinn. Und dann war ich wirklich kurz vorher, ich war dort, alles und dann kam es leider aus privaten Gründen leider doch nicht dazu, dass ich dort mittrainieren durfte. Ich kann auch ehrlich sagen, woran es lag. Also dass jeder, der mich kennt aus dem Verein, wird es auch zustimmen können, bestätigen können. Wir hatten als Mannschaft sind wir dorthin gefahren nach Albanien und so nach der Saison, als für die erfolgreiche Saison.
Ja.
Und da haben wir gegen einen Drittligisten aus Albanien ein Freundschaftsspiel gespielt. Und dieses Spiel war sehr von Bedeutung für den Inhaber des Vereins, der den Verein gegründet hat, der das alles finanziert hat. Und dem sein Vater hat auch zugeschaut. Der war noch relativ jung, Ende 20 ist er, der dem den Verein gehört. Und ihm war es halt wichtig, dass ich da als Nummer 10 der Mannschaft, als Spielmacher der Mannschaft halt fit bin. Und das war für ihn an erster Stelle die Wichtigkeit, dass ich dort, wo sehr viele aus seinem Heimatland zuschauen, dass ich da abliefern kann gegen den Drittligisten. Und das Probetraining beim Erstligisten wäre halt einen Tag vorher gewesen.
Okay.
Und dann war ich in der Tribüne, ich hatte schon diese Fußballschuhe, habe gewartet, habe den Profis zugeschaut beim Training und gewartet, dass ich jetzt jederzeit reingerufen werde. Und dann kam es nicht dazu, hat mich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt, weil mir so eigentlich die Hoffnung wieder genommen wurde, wo sie wieder kam und dann hieß es, wir brauchen dich für morgen, für das Testspiel und dann habe ich dort gespielt am nächsten Tag und dort habe ich mir tatsächlich auch diese Verletzung geholt, die ich seit einem Jahr irgendwie habe und das war auch, glaube ich, mein letztes Spiel im Verein. Dann sind wir nach Deutschland zurückgeflogen und kurz später habe ich mich dann auch entscheiden müssen, versuche ich jetzt hier irgendwie durch Amateurfußball jetzt weiter und ich habe gemerkt, Versprechungen werden im Amateurfußball leider viel gemacht. Der Traum, Profi zu werden, haben viele und man versucht damit so ein bisschen Honig ums Maul zu schmieren. Oder dachte ich mir, ey, jetzt ist langsam aber sicher, ich bin auch nicht mehr der Allerjüngste, muss ich gucken, dass ich so Plan B wenigstens was aufbaue. Und dann hatte ich halt die Zusage aus Frankfurt fürs Studium und dachte ich mir, Amateurfußball kann ich auch in Frankfurt spielen.
Ja, safe, ja.
Und dann bin ich nach Frankfurt gezogen, genau.
Und ja, krass, aber voll krass, wenn man so das Gefühl hat, so der Traum war so nah, ne? Ja. Also weißt du, der war ja wirklich, also du warst ja schon da,
ich gefühlt. War schon da, ne? Ich habe die Profis schon Hand gegeben, ich habe zugeschaut beim Training, so Profitraining zuzunehmen, war auch krass. Und vor allem als ich dort war, ich glaube zu der Zeit war die WM oder EM der U17 WM, Weltmeisterschaft, Europameisterschaft in Albanien. Das heißt, man hat da sogar oben noch diese UEFA, also über den Spieler Auswechselbänken, noch diese UEFA-Logos und Buttons gesehen. Also hat man sich wirklich sehr nah dran gefühlt. Das war schon ein Moment, wo man sich wirklich dachte, ey, vielleicht könnte mein Leben doch noch eine Wende, hätte ich niemals gedacht, dass es doch noch was wird. Und da hat man wirklich solche Gedanken und Gefühle gehabt. Und dass es dir dann wieder halt genommen wird, hat mich schon mitgenommen.
Krasser Niederschlag wahrscheinlich erstmal so, ne? Muss man wahrscheinlich erstmal wieder aufstehen, ne?
Muss man erstmal wieder aufstehen, ja. Genau.
Ja. Aber du hast ja trotzdem irgendwie Fußball in dein Leben gebracht.
Ja. Ja.
Du hast, du bist nach Frankfurt, ne? Alles ist neu, Studium. Mhm. Du spielst gern Fußball. Wie kamst du darauf zu sagen, okay, ich mache da jetzt TikTok mit? Also du hast vorher kein großes Social Media gemacht davor. Also zumindest nichts Öffentliches, ne?
Ich habe 2023, also vor 3, 4 Jahren, habe ich zum ersten Mal Kontakt mit TikTok gehabt. Mhm. Da habe ich mal einen Account erstellt und einfach
bisschen Just for Fun versucht, bisschen was auf Videos zu machen. Und damals noch ganz anderen Content. Ich habe so relatable Content gemacht. Ich habe nicht mal in die Kamera gesprochen. Ich habe wirklich Handy aufgestellt, irgendeinen viralen Sound genommen, wie damals TikToker, wie jeder gemacht hat. Mich 10 Sekunden vor die Kamera gestellt, bisschen irgendwas mitgemacht und dann halt einen Text irgendwie markiere den einen Freund, der dich immer zum Lachen bringt oder so. Also wirklich so komplett 0815 TikTok. Hab das irgendwie ein paar Monate gemacht, hab da sogar, glaube ich, meine 10.000 Follower in 4-5 Monaten hinbekommen. Aber das war es dann irgendwie dann auch nicht für mich, weil ich dann gemerkt habe, irgendwie da jeden Tag dann immer mich vor der Kamera stellen müssen und so Sounds rumzutanzen und relatable Contents machen, den jeder schon gehört hat. Ja. Habe ich es auch wieder sein lassen und dann aber immer im Hinterkopf gehabt, ich bin ein Mensch, der gerne To-Do-Listen führt. Mhm. So Prioritäten, einfach immer alles visualisieren, aufschreiben, Sachen erledigen, vorankommen, kurzfristige Ziele, langfristige Ziele. Und bei mir war schon immer der Punkt, Social Media, TikTok war immer so bei langfristig, immer so im Hinterkopf. Ich wusste irgendwann, wenn der Tag kommt, wenn ich weiß, was ich machen will, will ich auf jeden Fall sehr gerne mit Social Media wieder anfangen. Das war für mich immer klar, weil ich mir dachte, wir leben in einer Zeit, wo es mit Social Media so viel möglich ist und man so viele Menschen erreichen kann. Aber ich wusste nie, mit was ich kommen soll. Und ich dachte mir, wenn ich es mal weiß, dann werde ich anfangen. Aber bis dato muss ich jetzt erstmal kümmern, mich, dass andere Sachen, die gerade mehr Priorität und Wichtigkeit haben, dass die laufen, dass ich hier nach Frankfurt alleine gezogen bin. Ich muss ja alles, ne, Miete muss gezahlt werden, neuer Ort, Uni, Unterlagen, also all diese Sachen. Und das ist eine sehr lustige Frage, wie es dann dazu kam, dass ich jetzt wieder mit TikTok angefangen habe. Ich habe Uni durchgezogen, erstes Semester, ich war nur am Lernen, büffeln. Ich war Semestersprecher, ich war Fachschaftssprecher, ich war in der Uni, ich habe durchgezogen wirklich und man dachte, ich wäre so, ich glaube, man hat mich so ein bisschen wie einen Streber sogar gesehen und nach der Uni war ich in der Bibliothek und habe wieder gelernt, weil ich halt diese Lehre, die mir Fußball gegeben hat, weil ich ja keinen neuen Verein hatte, ich war verletzt, ich habe einen neuen Ort, ne, kein Verein momentan, die musste ich irgendwie mit einem anderen Ehrgeiz wieder füllen, wo bin ich in einem Feld, wo ich halt, okay, dann mache ich jetzt Uni, dann ist jetzt das mit der Mittelpunkt, um dem ist mein Leben gerade, dann versuche ich dort einfach der Beste zu sein, Einsatz zu holen, zu rasieren, jetzt vielleicht über den Weg zu gehen, ne, habe ich gemacht, lief auch sehr gut, sehr gute Noten geschrieben. Und dann mit Ende der Prüfungsphase weiß ich noch ganz genau dieses Gefühl, sind gerade die Semesterferien losgegangen, da stand ich da und ich wusste nicht, was ich mit meinem Leben jetzt machen soll. Ich war jetzt gewohnt, die letzten Monate nur lernen, Klausuren schreiben und jetzt, ich bekomme die Noten zurück, ich sehe, okay, 1er, 2er, 1er, es hat mich aber nicht erfüllt. Ich habe mir so, irgendwas fehlt, also es ist schön, aber ich dachte mir so, und das war's jetzt, die ganzen Monate, die ich jetzt reingehauen habe, sodass ich jetzt auf schwarz auf weiß sehe, welche Note ich da bekommen habe. Und jetzt Semesterferien, was mache ich denn jetzt? Und dann wiederholt sich das Ganze im nächsten Semester und dann haue ich wieder rein. Und dann, ich weiß ja das Gefühl, das hat mich jetzt nicht so erfüllt. Okay. Ich habe gespürt, in meinem Leben, da fehlt was. Mhm. Irgendwas Größeres noch. Ich will mehr als nur das. Klar, Uni, ich mach das, auf jeden Fall, ich bin in dem Alter, ich musste jetzt einfach was vorweisen können am Ende, ne, dass man was auf Papier hat, aber ich wusste es langfristig, ich habe mir vorgestellt, wird das mich erfüllen, ich habe schon ein paar Jahre weiter, ein paar Semester weiter, okay, wenn es so weitergeht, die Noten laufen und ich lerne und dann Semesterferien wieder eine Lehre, weil ich nicht wieder weiß, was ich mit meinem Leben mache, Fußball ist gerade auch irgendwie abgehakt, ich bin in wirklich tiefe Depression gefallen, es war so 1-2 Wochen, wo ich wirklich nicht wusste und den Sinn meines Lebens, weil früher, es war Fußball, ich habe immer den Traum gehabt, es wird mit Fußball, irgendwie wird schon klappen. Oder mit Sport dachte ich mir hart auf hart, wenn ich kein Fußballprofi werde, vielleicht so wie Adasachi oder so, doch in die Richtung, vielleicht irgendwie Athlet werden oder genau, so. Ja. Aber es war immer meine Leidenschaft, war der Sport. Ja. Und so, ich war zwar auch mal gut in der Schule, aber ja, und da habe ich diese Leere gespürt und dann bin ich, weiß ich, noch joggen gegangen. Mhm. Nach einer längeren Zeit, sogar in der Prüfungszeit, habe ich sogar meine wichtigsten Sachen, Prioritäten sind eigentlich immer, also egal was, der Sport darf in meinem Alltag eigentlich nie fehlen. Wenn ich da nicht Sport gemacht habe, wenn ich nicht laufen gegangen bin, ich gehe sehr gerne joggen, das liebe ich, ich kriege dann den Kopf richtig frei, dann bin ich einfach so nicht ich und da fehlt was. Und selbst in der Zeit habe ich sogar den Sport so vernachlässigt, also mir ging es mental wirklich nicht gut, dann bin ich endlich mal wieder joggen gegangen und dann konnte ich den Kopf frei kriegen und dann kam ich auf die Gedanken, was will ich jetzt in meinem Leben, was will ich erreichen, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich Semesterferien, brauche ich an nichts nachdenken. Und dann kam mir wieder mit Social Media in meinen Kopf. Ich dachte so, guck mal, wir wollten noch Social Media eigentlich machen. Aber was? Jetzt haben wir die Zeit, jetzt habe ich die Zeit, mir einfach mal, fang doch einfach an, wieder Videos zu machen. Überlegst dir, worauf du Bock hast. Was will ich mit Social Media überhaupt erreichen? Will ich es nur just for fun machen? Oder will ich davon eines Tages vielleicht auch mein Boot verdienen können und meine Leidenschaft irgendwie wieder nachgehen? Was ist meine Leidenschaft? Sport machen, Fußball spielen vor allem. kann ich das irgendwie verbinden mit Social Media? Kann ich vielleicht, auch wenn ich jetzt kein Profi geworden bin, kann ich vielleicht doch noch auf einem anderen Weg, wie du gerade schön angesprochen hast, doch noch mit Fußball wieder zu meinem Mittelpunkt des Lebens machen, was irgendwo wieder meine Arbeit werden könnte. Und so habe ich angefangen, einen Account zu erstellen. Ich habe nicht mal den alten Account genommen, den ich noch hatte, mit 10.000 Followern, der dann nur noch 9.000 hatte, weil ein paar Leute, ist ja normal, entfolgen nach den Jahren, weil ich der Überzeugung war, okay, das braucht alles Neustart, von neu muss das anfangen. Und habe dann einfach ein Video gepostet und ich weiß noch ganz genau, mein allererstes Video, was ich gepostet habe, das war so in meinem Studentenzimmer, kleines Zimmer. Da lagen sogar noch so irgendwelche Sachen, das war nicht mal aufgeräumt. Ich habe da schnell einfach, ich war auch so komplett, also relativ ungepflegt noch von dieser Prüfungsphase. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass dieses Video irgendwie Klicks kriegen würde. Ich wollte einfach nur anfangen. Okay. Dass ich mir selber sage, mein Schwein, und jetzt fängst du einfach wieder an, poste. Und dann weiß ich noch ganz genau, und es ist auch lustig wegen meinem Namen, Jackie Barca, natürlich jetzt auch, warum Barca? Klar, ich bin schon irgendwo auch Barca-Fan, aber ich bin jetzt nicht so ein krasser, fanatischer Barca-Fan, dass ich sage, das ist jetzt deswegen Teil meines Namens, sondern es liegt daran, weil ich zu dem Zeitpunkt in meinem Kleiderschrank eigentlich nur ein Trikot, glaube ich, hatte oder zwei, vielleicht war das andere in der Wäsche. Und ich mein allererstes Video war, ich weiß so ganz genau, ich habe in die Kamera gesagt, Tag 1 von 365, wo ich für jeden neuen Follower jongliere. Tag 1 neue Follower, 0, also jongliere ich 0 Mal. Das war das erste Video. Das war dieses Format, auf das ich gekommen bin. Ich hatte mich erinnert, auf Insta hatte ich mal vor ein paar Jahren, glaube ich, so Videos gesehen aus Amerika. Da haben irgendwelche kleinen Kinder mal solche Sachen gemacht. Day one of doing push-up for each new follower. Genau. Weißt du, ne? Genau, ja. Und irgendwie kam das wieder in meinen Kopf. Ich dachte, auf TikTok habe ich sowas irgendwie nie gesehen. Vielleicht zieht das. Und danach gucke ich schnell mal im Schrank. Ich wollte schon mit Pyjama eigentlich das Video machen. Ich lag so im Bett, als ich die Idee hatte. Also, nee, zieht immer wenigstens ein Trikot an. Und das einzige Trikot, was da von mir hing, war so ein altes, 5, 6 Jahre altes Barca-Trikot. Und da habe ich dieses Barca-Trikot angezogen. Man sieht noch, das Video ist leider inzwischen archiviert. Hab dann das Video gemacht und der Ball war sogar platt. Das sieht man, hat man im Video auch noch gesehen. Der ist nicht mal richtig aufgesprungen. Also wirklich, und ich weiß noch, mein Profilbild auch, ich war so faul, mir ein Bild zu machen oder eins aus der Galerie auszusuchen, weil ich zu faul, weil ich einfach nicht gedacht habe, dass das jetzt irgendwas bringen würde, dass ich sogar einfach als Profilbild schnell einfach ein Bild mit Peace gemacht habe, Peace-Zeichen von meinen Schuhen, so einfach schnelle Welle, Hauptsache Profilbild. Genau, habe das Video hochgeladen, bin offline gegangen, bin irgendwie rausgegangen, habe 3, 4 Stunden, habe ich nochmal reingeschaut, sehe ich auf einmal, dieses Video hat irgendwie, 80.000, 90.000 Views gehabt und ich habe irgendwie 2.500 Follower gemacht.
Boah, krass,
mit dem Video.
Krass.
Ja, Mann, und das hat mich motiviert ohne Ende. Das hat mich gepusht. Ich dachte so, ich habe nach einem Tag 2.500 Follower bekommen. Das ist
krass,
ja. Und mit dem Format, ich dachte, das ist ja Format. Day one, Tag 1 von 365, wo ich, das heißt, ich dachte, ich habe jetzt durchgetribbelt das System. Das kann ich jetzt jeden Tag machen, 365. Und jetzt muss ich aber erst am nächsten Tag 2.500 mal jonglieren.
Musst du doch machen jetzt.
Musste ich machen. Habe ich gemacht. Ich sag ehrlich.
Wie viele Takes hast du gebraucht?
Ich habe 3 Mal ist der Ball mir runtergefallen, aber ich habe so zusammengeschnitten und mit 5-facher Geschwindigkeit, dass man es nicht gemerkt hat. Hat man wirklich nicht gemerkt. Ging ja auch extrem lange, deswegen musste ich so schnell, also auf 5-fache Geschwindigkeit machen. Habe ich gemacht und dann habe ich wieder am nächsten Tag wieder irgendwie 900 oder 1000 Follower plus gemacht. Und am nächsten Tag musste ich aber schon weniger jonglieren. Nicht mehr 2500 Mal, sondern 1000 Mal. Und da habe ich schon gesehen, ab dem zweiten, dritten Tag, dritten auch nochmal plus 400, dann nächster nur noch 200. Und
wird langsam runter.
Wird langsam runter. Weil wenn die Leute beim ersten Video schon sehen, der macht 2500 Mal, wenn du am Tag 2 dann nur noch 1000 Mal jonglieren musst, juckt es keinen mehr. Wir haben doch schon 2,5 gesehen, wen jucken jetzt die 1000. Und da war ich bei Tag 5, bei knapp, glaube ich, 3.500, 4.000 Follower schon, nach 5 Tagen, was einerseits wow war. Ich habe so Motivation gespürt. Ich dachte, ey, ich wusste es mit Social Media, das war die ganze Zeit die Idee, das wird was und so, jetzt ziehe ich durch, das die Sterne stehen für mich und so, das soll sein. Und dann war ich aber doch, dann ging der Hype, also die Motivation ging auch dann wieder runter. Und weil ich halt gesehen habe, dass das nicht mehr ankam, keine Views mehr gemacht hat.
Kein langfristiges Ding
sozusagen. Kein langfristiges Format, und es hat mich dann schon echt wieder niedergeschlagen, weil dann stand ich wieder bei null irgendwie, jetzt halt mit 3.000, 4.000 Follower. Aber wusste ich, okay, nein, diesmal, ich gebe jetzt nicht auf. Ich habe es mit einem Format geschafft, in 5 Tagen so viel Follower zu erreichen. Einfach weiterdenken. Und so ging das im ersten Monat. Ich mache jetzt, wie gesagt, seit Anfang März. Was haben wir jetzt? Mitte, Ende Juni. Genau. Der erste Monat war wirklich nur alle 1, 2 Wochen ein neues Format, weil es eingeschlafen ist. Es hat sich immer irgendwie um Fußball gedreht. Mhm. Ich hab dann auch Grußvideos gemacht, weil Leute geschrieben, kannst du mich grüßen? Und ich habe dann Grußvideos gemacht für jeden Buchstaben des Namens. Habe ich ihn zum Beispiel Hamad, das H steht für Hamid Altintop, das A steht für Andres Iniesta. Ah, okay. Also richtig cringe auch. Ich habe das so richtig so gefühlt. Ich habe so Stadionsprecher reingesprochen, weil ich da gesehen habe, da sind die Views wieder ein bisschen hoch. Aber es war wieder einfach, es war, musste so kommen, weil es wieder eine neue Idee war. Ich musste wieder umdenken, ein neues Format finden. Ich war hungrig und ich war immer noch eine Semesterferien. Ich wollte diese Zeit nutzen. Das ging dann gut, wieder ein, zwei Wochen. Dann ging auch da die Views wieder runter. Dann dachte ich, ey, fuck, was mache ich? Guck mal, ich bin doch in Frankfurt. Die Leute machen doch alle Street-Videos oft in der Stadt. Komm, ich gehe auch raus. Ich habe meinen Kommilitone, der auch mein Kameramann ist und mein Cutter, mit dem habe ich angefangen zu studieren eigentlich und den habe ich kontaktiert. Ich habe gesagt, Bruder, hast du Bock? Siehst du da Potenzial? Und was sollen wir machen? Komm, wir machen das mit dem Hochhalten wieder, aber ich muss das auf eine andere Art und Weise machen, sodass die Leute wieder Interesse daran haben. Ich battle Leute auf der Straße, wer schafft, öfter hochzuhalten. Ja. Und das waren meine allerersten Street-Videos auf der Zeile in Frankfurt. Du kriegst 10 Euro, ich weiß noch, ein Plakat habe ich gehalten mit so einem 10-Euro-Mikrofon von Amazon, was wir geholt hatten, was so wie Radiosendung angehört hat von 1980. 10 Euro, wer mich beim Hochhalten schlägt. Die Videos gingen wieder ein bisschen hoch. Draußen die Öffentlichkeit, die Leute sind wieder ein bisschen gekommen. Ich habe das gemacht, eine Woche lang wieder und dann haben wir auch mit auf dem Ball balancieren Videos gemacht. 10 Euro, wer schafft, 10 Sekunden auf dem Ball zu balancieren. Also versucht. Ging immer eine Woche gut, nie richtig viral gegangen. Also vielleicht einmal mit einem Video haben wir vielleicht die 100.000 Views mal geschafft. Ansonsten waren es dann wirklich wieder nur 2, 3, 4K Views. Und so kam es dann zum 1 gegen 1 Format. Das war nach dem ersten Monat TikTok, also nachdem ich die 10K erreicht hatte, praktisch jetzt die letzten zwei Monate. Jetzt habe ich 60.000, also ich habe in den letzten zwei Monaten 50.000 Follower gemacht. Ja. Das war das Format. Und darauf bin ich gekommen, durch die anderen Formate, weil ich dann eben an dem Punkt war und dachte, okay, das ist gegenseitig hochhalten, ist auch irgendwie zu langweilig. Man hält nur den Ball ganz hoch. Der Zuschauer, wenn er jetzt 200 der hochhält, jetzt musst du ihn mit 250 schlagen. Junge, wer hat das Bock, das Ganze zuzuschauen? Wir haben es verstanden. Da dachte ich, okay, jetzt bin ich auf der Straße. Ich sehe, die Leute schauen manchmal zu. Ich habe hier Fußverkehr. Warum muss ich gegenseitig Ball hochhalten machen? Warum nicht den Fußball als Fußball sehen und wirklich auch gegeneinander Fußball spielen?
Ja.
Scheiß mal auf Jonglieren, dann spielen wir doch Fußball, weil ich bin doch auch gut im Dribbling und so. Ich hatte zwar längere Zeit Pause wegen meiner wegen dem Umzug und alles, wegen der Verletzung, aber ich habe es mir auch noch zugetraut. Dann dachte ich, ich weiß es auch, Simon, ich habe ihm, der Kameramann, ich habe ihm gesagt, glaub mir, das ist die Idee. Vor allem, ich habe noch, viele sagen ja auch, und ich gebe es auch ehrlich zu, dass ich MK, die sagen, dass ich MK nachmachen würde, tue ich nicht. Er hat mich inspiriert, weil ich zu dem Zeitpunkt, wie ich jetzt auch hier logisch erläutert habe, wie es zu dem Gedanken kam, auch zum selben Zeitpunkt ungefähr, ich kannte MK natürlich schon länger, aber irgendein Video von ihm wurde mir auf der For You aufgespielt, ausgespielt. Und dann dachte ich mir, ja genau, so dieses 1 gegen 1 will ich auch machen. Und dann war ich, das war der Punkt, warum ich auch in den Fußgängerzonen gemacht habe, weil ich mir dachte, okay, beim MK, der ist ja bekannt ohne Ende, wenn der irgendwo hingeht, da kommen die Leute, die schauen ihn auf dem Court zu und der kann ja auf dem Fußverkehr, also in der Innenstadt kann der kein Basketball spielen. Richtig, aber ich könnte Fußball spielen. Ja. Und es gibt nicht so einen 1v1-King, einen MK in Fußball, gibt es nicht, dachte ich mir. Und ich habe wirklich gesucht sogar noch. Ich habe wirklich gesucht, ob es so jemanden gibt, ob es diese Idee schon gibt, dieses Format. Und es gab es nicht. Und dann habe ich diese Marktlücke erkannt. Ich dachte mir, okay, ich bin ja jetzt eh schon hier in der Innenstadt. Ich habe ja schon ein paar Formate versucht zu drehen. Ich bleibe hier auch. Aber was ich jetzt mache, ist nicht im Hochhalten zu betteln, sondern ich hole mir so ein kleines Minitor. Ich weiß, ich habe in Rüsselsheim von eBay für 10 Euro so eins gekauft. Bin da hingefahren mit der S-Bahn eine Stunde, habe es mir geholt, bin wieder nach Hause gefahren. Bin am nächsten Tag in die Stadt, wir haben das Plakat weggelassen, wir haben das Tor hingestellt und dann kamen 3, 4 kleine Jungs, die mich halt von den vorherigen Formaten noch kannten. Hey, was machst du heute für ein Video, ein neues Format? Ich so, ja, neues Format, Leute, wir machen jetzt 1 gegen 1. Kommt, und ich weiß noch, mein Kameramann, der meinte, wie soll das funktionieren in der Innenstadt? Es laufen noch über Leute umher, also die werden dich doch stören. Ja. Und ich habe noch gesagt, ja, wir werden einfach versuchen, 5, 6, 7 Kinder irgendwie oder Jugendliche oder Leute zu kriegen, die so eine persönliche, so einen menschlichen Kreis bilden, an sollen ihre Arme ausstrecken, dass da niemand durchläuft und dann werden wir das schon irgendwie hinkriegen. Hoffen wir mal, dass da ein paar Leute vielleicht zuschauen. Und ich sag dir ehrlich, an dem Tag, Tag 1 von dem Format, wo wir es ausprobieren wollten, es hat keine 5 Minuten gedauert, wo ich mein erstes Match gegen irgendeinen Kleinen gemacht habe, damit da Leute zuschauen und diese aus 5, 6 Leuten, die den Kreis gebildet haben, innerhalb 15 Minuten war der Kreis voll und innerhalb der ersten halben Stunde, wo ich dann auch 3, 4, 5 Spiele gemacht habe, waren da schon am ersten Tag über 100 Leute, die zugeschaut haben. Das ist auch auf meinem Account sichtbar. Die allerersten Videos von meiner Playlist, die Frankfurt-Videos, noch mit dem richtig schlechten Mikrofon. da war schon extrem voll und da, meine Kondition war dann noch richtig schlecht. Also ich war nach dem vierten Spiel, ich war K.O., ich konnte nicht mehr. Aber dann, ich war auch richtig nervös. Ich habe noch nie so viele Menschen um mich herum gehabt, die mir zuschauen bei einer Sache. Mhm. Das war das erste Mal für mich, mein Herz hat geschlagen. So viele Leute und jetzt musst du abliefern und wir drehen und du musst jetzt Spiel für Spiel für Spiel gewinnen. Die Leute kommen immer frisch rein, die spielen nicht die ganze Zeit hintereinander. Ja. Du musst jetzt, und ich war zu dem Zeitpunkt nicht fit. Inzwischen ja, jetzt bin ich's, aber zu dem Zeitpunkt, ich war richtig außer Puste. Und aber eine Sache hat alles überdeckt, diese positive Gedanken, die ich hatte. Und zwar, ich dachte mir, wow, diese Sache hat Potenzial. Und wie? Also, das ist spannend. Die Leute machen mit, die Crowd, die jubelt, die, da ist Action. Ich wusste, das muss auf dem Handy als Video, wenn wir uns das nachher anschauen, das wird safe geil rüberkommen. Ja. Davor, wenn ich hochgehalten habe, niemand hat da zugeschaut. Ich hatte mit 2, 3 Leuten hochgehalten, Leute sind umhergelaufen. Aber jetzt, ganze Zeit hat mir zugeschaut. Und ich habe alle Spiele gewonnen. Und ich dachte mir, wenn die Leute hier das schon anzieht, in der Innenstadt, und die Leute kommen und zuschauen und ich deren Aufmerksamkeit hier gewinne, warum sollte ich dann deren Aufmerksamkeit nicht im Internet auch gewinnen? Safe, ja. Die Menschen sind hier, das sind immer noch Menschen.
Genau,
ja. Und da habe ich dann Potenzial in der Sache gesehen und gesagt, das ist das Format. Ich habe sie gesagt, Simon, das ist es, vertrau mir. Er war noch am Anfang skeptisch. Mal auch ein bisschen frustriert war, weil ich immer wieder mit einem neuen Format kam, was irgendwie nicht so gezogen hat. Aber dieses Format hat er dann auch selber gesehen, dachte ich, crazy für Leute da kommen, hätte mir niemals gedacht. Und ich würde sagen, auch ein großer Anteil an dem Erfolg ist auch, dass ich von vornherein auch wusste, ey, wir machen das jetzt nicht nächste Woche wieder auf der Zeil und die Woche darauf wieder auf der Zeil, weil die Leute, die es dann anschauen, erstens dann sich vielleicht denken, ja Digga, wen juckt's, irgendein Frankfurter, der spielt bei sich in Frankfurt. Bei mir in der Stadt, wenn es nicht bei mir in der Stadt ist, juckt's mich vielleicht nicht so. Und weil es auch viele Nachmacher gibt. Wenn dann ich das nur in Frankfurt mache, dann kommt einer in München, einer in Stuttgart, einer in Köln, der denkt, ah, ich mache das auch. Deswegen dachte ich, mein erster Gedanke war direkt auch, nächste Woche nicht Frankfurt, direkt nach Stuttgart.
Ich sichere mir ganz Deutschland direkt.
Ich sichere mir ganz Deutschland. Ich hole mir die Reichweite dort und von Woche zu Woche. Wenn es hier in Frankfurt zieht, wenn ich die Leute hier habe, wenn hier 100, 200 Leute zuschauen und es gute Videos sind, und wir müssen erstmal gucken, ob die Videos viral gehen, habe ich gesagt. Und die sind schon direkt viral gegangen. Es war nicht so krass wie jetzt, aber schon für meine Verhältnisse damals war es richtig viral. Erstes Video am ersten Tag direkt 80.000, zweites Video am nächsten Tag 100.000. Am nächsten Tag wieder, also wirklich sechsstellig. Bis heute ist es jeden Tag sechsstellig und sogar siebenstellig teilweise jetzt oft. Und da habe ich das Potenzial erkannt und ich wusste aber, es wird so einen Unterschied machen, ob ich das jetzt nur hier mache, wie die meisten Creator, die in der Stadt bleiben, oder ob ich sage, wir gehen direkt in die nächste City. Stuttgart ist nur 2 Stunden entfernt, direkt nach Stuttgart gefahren, genau das Gleiche gemacht. Und genau da hast du noch ein bisschen natürlich diese Nervosität gehabt. Ist es jetzt nur, lag es nur in Frankfurt der Erfolg, weil die Leute irgendwie anders sind als in Stuttgart? Ja. Vielleicht haben mich in Frankfurt ein paar Leute auch schon eh erkannt von meinen ersten Videos. Deswegen kamen die vielleicht deswegen. In Stuttgart kennt mich vielleicht gar niemand, da kommt keiner. Da war so ein bisschen, war man schon ein bisschen skeptisch, ob das Format, weil du willst nicht enttäuscht werden. Vielleicht das Format wieder nicht funktioniert, von dem du so viel erhofft hast. Ja. Aber in Stuttgart angekommen, Tor aufgestellt, angefangen zu spielen. Genau das Gleiche wieder passiert. Menschen sind gekommen, die Spiele wurden noch besser, ich wurde noch ein bisschen fitter, der Trash-Talk wurde noch besser. Und Stuttgart war dann eigentlich die Bestätigung. Mit der zweiten Stadt, die jetzt sogar wirklich im anderen Bundesland liegt, hat es wieder gezogen und die Videos sind noch viraler in Stuttgart gegangen. Stuttgart war auch mein allererstes Video, was 1 Million Views erreicht hatte. Mhm. Und das war für uns dann auf jeden Fall die Sicherheit, die Klarheit, ey, dieses Format, es funktioniert. Und vor allem jetzt auch in die andere Städte gehen, weil TikTok strahlt auch die Videos in den Städten vor allem aus.
Stimmt, ja.
In dem du auch drehst.
Ja. Mich hat so ein bisschen gewundert, eins der Videos, wo du sagst, das war so eins der Videos, die du am Anfang gemacht hast, mit 10 Euro Mikrofon und hochhalten.
Ja.
Da hast du eine ganz andere Attitude. Da jonglierst du mit einem, du sagst, hey Bro, wie geht's dir und so. Der konnte, glaube ich, auch kein Deutsch und so. Hast du auf Englisch mit ihm gesprochen. Und er hat gesagt, hey, ich bin Cristiano Ronaldo-Fan. Hast du so süh und so gemacht.
Ja.
Da warst du so mit dem eher so ein Team.
Ja. Ja.
Wie kam es dazu, dass du dann irgendwann gesagt hast, nee, wir sind kein Team mehr, ich mach die Leute jetzt fertig. Aha, aha. Also das ist ja ein krasser Charakterwandel irgendwie, ne, in den Videos.
Absolut, absolut. Vor allem für die Leute, die mich von Anfang an supportet hatten, so die OG-Follower, die haben mich als diesen netten Jungen gesehen, der freundlich ist, der immer ein Lächeln im Gesicht hat und mit den Leuten halt so freundschaftlich mit dem Ball hochhält. Ne? Das war wirklich, und danach so dieses 180-Grad-Drehung.
Ja, was da passiert dazwischen?
Manche Leute sagen, der Fame hat ihn verändert.
Ja, was ist ich dachte so, okay, ich habe ja, also bei mir war das so, ich habe jetzt natürlich die aktuellsten Videos zuerst gesehen. Ne? Ja. Also da, wo du jetzt diesen Trash-Talk machst und so, dann habe ich alles gesehen. Und dann habe ich dich angeschrieben und habe gesagt, ey, den finde ich cool, den will ich gerne im Podcast haben. Ne?
Ja.
Und dann war ich mir ehrlicherweise gar nicht so sicher. Ich dachte so, keine Ahnung, wie kann ja sein, dass er wirklich ein bisschen assi ist oder so, ne? Also so, keine Ahnung, wie ist der, ne? Und dann hast du total nett zurückgeschrieben. So mit Hallo, mit freundlichen Grüßen und so, so richtig nett.
Ja.
Und wir hatten ja jetzt mehrmals Kontakt und so, dann war das alles richtig nett. Und dann dachte ich so, hey, das ist irgendwie, passt das nicht zu der Rolle, die ich da sehe. Mhm. Und als ich dann dieses Interview vorbereitet habe und dann nach in den Videos runtergescrollt bin, dachte ich so, hey, das ist ja jetzt wieder so ein ganz anderer Mensch. Also ich verstehe es nicht. Wie was ist da passiert?
Ja, kann ich eigentlich eine ganz einfache Antwort dazu geben. Okay. Mit dem 1v1-Format, im Fußball weiß ja jeder, da ist so ein bisschen auch in anderen Sportarten, dieser Trash-Talk gehört dazu. Also nicht, man beleidigt sich jetzt niemanden, seine Mutter oder so, oder kämpft oder, sondern beim Eckball oder so zum Beispiel, ne, oder bei einer Freistoßsituation oder auch im Spiel, so sich ein bisschen so ein paar Kommentare reindrücken und so. Jeder, der hoch auch gespielt hat, ich denke mal in der Kreisliga auch, da vielleicht sogar noch mehr, aber weiß, dass es ein Bestandteil vom Sport ist. Und gerade im One versus One, in der 1v1 Welt, sage ich mal, auch im Basketball zum Beispiel, da sogar vielleicht noch mehr. Und wie gesagt, ich hatte ja schon die Idee, das zu machen mit dem 1 gegen 1. Und ich sag ehrlich, ich wäre wahrscheinlich sogar noch dieser nette, liebe Junge geblieben, nur mit 1 gegen 1. Mhm. Hätte ich nicht die Inspiration vom MK bekommen, dadurch, wie krass eigentlich so dieser Trash-Talk, was das an, also was für eine Hitzigkeit das aufbringen kann. Und Hitzigkeit ist halt einfach so, das macht das alles noch, also das bringt mehr Feuer rein, das macht alles spannender, interessanter, unterhaltsamer. Und deswegen gesagt, gehe ich mit den Leuten mit, wenn die sagen, ja, vom MK, nein, ich mache ihn nicht nach, inspiriert, ja, aber dann auch wirklich nur in der Hinsicht, weil, wie ich bereits erwähnt habe, wie ich jetzt zu dem 1v1 gekommen bin, waren ja meine anderen Formate schon davor. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich will jetzt nicht nur sagen, dass ich inspiriert wurde. Ich war schon immer dafür bekannt, dass ich auf dem Feld komplett ein anderer Mensch bin oder war, wie abseits des Platzes. Mhm. Abseits des Platzes wurde ich immer als von meinen Teamkameraden als ruhiger, lieber Junge, der niemandem was tut, der unscheinbar ist und immer höflich, und so wurde ich eigentlich immer eingeschätzt oder beschrieben. Und auf dem Feld halt wirklich, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, einfach das Gegenteil häufig. Also
das ist ein ganz anderer Mensch.
Ganz anderer Mensch. Ganz anderer
Mensch,
wirklich. Ja, wirklich ganz anderer Mensch. Einfach, da bin ich getrieben mit Ehrgeiz und Adrenalin und mein Puls ist am Schlagen. Und jetzt mit den Zuschauern vor allem noch, also auch beim Fußballspielen früher die Zuschauer. Und ich war auch schon auf dem Feld damals einer, der nie seine Klappe halten konnte, bin ich offen und ehrlich. Das war schon immer auch so ein Manko bei mir, womit auch meine ehemaligen Trainer immer ein Problem hatten und mich auch öfters deswegen auswechseln mussten, weil sie Angst hatten, dass ich noch die rote Karte bekomme, weil ich entweder mit dem Schiedsrichter mal diskutiert habe oder mit den Gegenspielern mich zu oft gestritten habe, mich eingelassen habe auf Provokation oder ich selber provoziert habe. Inspiration, ja, war da, aber sehr viel eigene Initiative war schon mit dabei, bin ich offen und ehrlich, auf dem Platz. Wie gesagt, 1 gegen 1 war meine Stärke, aber auch der Trash-Talk war meine Stärke. Und ich habe mein Buch gelesen, da stand, auf dem Weg zum Erfolg ist maßgeblich, wenn du es schaffst, so viele Talente wie möglich zusammenzubringen. Mhm. Und ich dachte mir, okay, ich kann gut 1 gegen 1 spielen, aber ich kann auch gut groß reden. Wie kann ich das zusammenbringen? Und ich habe, glaube ich, das Format gefunden, wo ich das perfekt zusammenbringe. Und ich mache das schon natürlich extrem.
Ja. Also ich würde mal tatsächlich, ich mache mal so ein kurzes Video, 2 Minuten. Da habe ich mal so zusammengeschnitten, wie du das so machst. Okay.
Hey, hau mal ab, hey, Anzeige! Wir haben schon Kamera. Heul nicht, steh auf, du kleine Oder was für ein Scheißpass, ja? Komm. Peter. 1-1. Glückstreffer. Mehr war ja nicht.
Peinlicher.
VfB Stuttgart wird heute so von Bayern auseinandergenommen. Ja, Mann.
War nicht.
Ab nach Hause mit dir.
Das Tor.
Tor. Ja! Kein Berliner wird mich besiegen, kein einziger. Nicht alle Mädchen können nicht Fußball spielen. Es gibt so ungefähr auf der ganzen Welt vielleicht 3, die Fußball spielen können. Du gehst, geh raus, ey! Nein, du spielst dich immer weg. Warum? Weil du hier reinläufst, wer bist du? Halt Abstand, Bruder, ich hol dich raus. Geh raus! Ja, ja, ich schreie nicht. Du bist ein Spieler. Weißt du, was du auch nicht kannst? Fußball spielen. Weißt du, was du nicht kannst? Was denn? Boxen.
Ja.
Du kannst nicht boxen. Jetzt kommt er mir auf diese Schiene, Bruder. Soll froh sein, dass wir auf TikTok sind. Auf den Loserplatz, ich hab Tor gemacht. Wie oft nochmal, Digga? Kommt es irgendwann bei dir in deinen Kopf an? Was willst du dann machen?
Komm, wir boxen.
Du wolltest boxen? Willst du nicht boxen? Willst du nicht boxen?
Ja, komm. Hä?
Wir machen es gleich hier vorne aus.
Komm, komm,
wir machen es vorne aus. Erst besiege ich dich mal 1 gegen 1,
oder?
Erst besiege ich, hast du Angst? Hast du Angst bekommen?
Ja, ich hab keine Angst.
Erst nehme ich dich auseinander, dann nehme ich den Boxen auseinander.
Lass mal in Ruhe.
Er hat dein Ding bekommen vom Security. Wer will das nicht sein Ding? Du bist unsportlich, Bruder, der bricht mir alle Beine. Ich traue dir nicht. So ein frontales Foul, unsportlich ohne Ende. Freunde, Fußball ist ein Sport mit Fairness und Fairplay, okay?
Was denkst du, was geht dir durch den Kopf, wenn du das siehst?
Also, ja, ich muss schon auch selber lachen über mich, manchmal, sage ich ehrlich. Und manchmal, wenn ich auch die Videos so sehe, bevor wir sie posten oder so, denke ich mir auch manchmal, Digga, was ich da im Adrenalin und im Flow so alles so von mir gebe. Und ich merke mir das ja alles auch nicht. Und wenn ich das im Nachhinein so runtergekommen mir das anschaue, so, denke ich mir schon auch manchmal, ey, crazy, wie bist du jetzt wieder auf so einen Spruch eigentlich gekommen? Also woher ziehe ich mir diese Sachen aus? Weißt du, ich meine, so denke ich mir echt manchmal.
Sagst du auch manchmal, dass du Sachen nicht postest? Also wo du sagst, ah scheiße, Digga, da habe ich einen Spruch gemacht, der war zu doll, der war zu drüber oder so? Oder hattest du das schon mal, dass du gesagt hast, nee, den poste ich jetzt nicht?
Nee. Nee? Nee, also es war immer so, mein Kameramann manchmal, der meinte, ey Bro, sollen wir das posten? Denkst du, das ist vielleicht einer zu viel? Ich schaue mir das dann meistens an und habe mir dann immer gesagt, einfach, weil ich ja gesehen habe, was kommt gut an. Und ich dachte mir, okay, das ist es. Und war dann meistens sogar ich derjenige, der gesagt hat, rein damit. Manchmal haben wir so einen Piepston, zensieren wir die Sachen.
Ja, genau. Hier war auch ein, zwei Mal drin.
Genau, und so, ne? Das sind zum Beispiel die Punkte, wo ich gesagt habe, okay, das war einer zu viel. Nicht, dass wir es dann rausnehmen, aber dann tun wir halt einen Piepston machen. Ja. Da kann sich ja jeder denken, was ich da vielleicht gesagt habe.
Du hast ja auch, hat man auch in den Videos gesehen, da gab es auch von außen mal, ne, hat jemand irgendwie, glaube ich, sogar so Mutter beleidigt, hat irgendein Schimpfwort reingerufen oder so. Hast du da manchmal ein bisschen Angst? Also manchmal artet es ja sehr aus. Ne? Wir hatten auch diese eine Szene, ne, wo du den einen irgendwie foulst, dann schießt du nochmal ihnen den Ball irgendwie ins Gesicht und dann kommen da irgendwie 8 Leute reingestürzt oder so. Also hattest du schon mal so gedacht, ach du Scheiße, jetzt wird es langsam kritisch oder bist du da immer cool?
Nein, also ich muss schon ehrlich zugeben, manchmal ist schon so, dass man sich echt ein bisschen natürlich Gedanken macht. Also dann kommt Adrenalin hoch und da merkst du, okay, das sind einfach sehr viele Leute und viele, die sich halt dann aufregen, beleidigend werden, Sachen reinwerfen. Ich krieg schon einiges auch ab und muss einiges durchhalten, also man braucht ein hartes Fell. Und ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass ich nicht das ein oder andere Mal, sagen wir mal, nicht Angst gehabt, aber ja, vielleicht mir schon ein bisschen Sorgen gemacht habe, wie das Ganze jetzt hier ausgehen könnte. Und mir gehofft habe innerlich, hoffentlich komme ich hier noch heraus. Also ist es mir bewusst, dass ich natürlich mit der Art und Weise, wie ich performe und drehe und mich gebe, dass ich ja sehr viel Hate damit auch bekomme, sehe ich ja. Und ja, also das ein oder andere Mal, vor allem in Hamburg, in Würzburg, auch eigentlich wirklich jede Stadt der letzten Wochen, mehr oder weniger. Saarbrücken war es das erste Mal nach längerer Zeit, wo wirklich... Ich habe kein Problem damit, wenn die Crowd inzwischen, also wenn sie beleidigen und ne, so Sachen manchmal reinwerfen, das ist für mich wirklich noch ein siegreicher Tag, wenn da nicht mehr passiert. Wenn da nicht Polizei eingeschaltet wird oder nicht mal von mir, sondern ne, die kriegen das ja auch mit.
Ja.
Und wenn man da verletzungsfrei heil rauskommt und es kann natürlich immer was passieren, aber ist mir bewusst. Aber man geht natürlich immer vom Positiven aus.
Ich meine, du hast ja selber gesagt, du machst das noch nicht so lange.
Ja.
Aber wie war das so für dich das erste Mal? Also wenn du jetzt irgendwie spielst, du merkst, du gewinnst irgendwie Follower dazu, irgendwie Leute interessieren sich für deinen Fußball und so. Und dann spielst du das erstmal und dann schreit jemand irgendwie rein, boah, du Wichser, verpiss dich oder keine Ahnung, oder noch schlimmere Sachen. Mhm. Wie ist das so, dieses erste Mal? Dachtest du irgendwie, Alter, was geht hier ab? Ich will doch noch Fußball spielen? Oder wusstest du schon, okay, ich hab's provoziert, das wird irgendwann passieren?
Also ganz am Anfang, die ersten Male, wurde ich auch eigentlich noch gar nicht beleidigt oder so. Ab und zu hörst du mal vielleicht so, fühl dich nicht, ist voll schlecht und so Sachen. Mhm. Aber sowas kennt man ja vom Fußballspielen, draußen von Zuschauern, sowas wird oft reingerufen. Dass es dann wirklich so kommt, dass sich wirklich härtere Beleidigungen mir in den Kopf geworfen werden. Das kam dann jetzt in den letzten Wochen dann passiert. Ja, natürlich, ich versuche das mir nicht anmerken zu lassen. Ich versuche das auch einfach abprallen zu lassen. Ich mache das auch, finde ich, eigentlich sehr gut. Aber ich bin ehrlich, natürlich tut das irgendwas mit dir schon machen. Also vor allem, wenn es halt in der Menge und auch in den Kommentaren oder die Direktnachrichten, Nachrichtenanfragen, die ich bekomme, wo ich eigentlich schon fast gar nicht mehr reinschaue. Auch wenn man sagt, ja, ich lasse es nicht an mich ran und ich gebe der Sache keine Aufmerksamkeit, gebe ich auch nicht. Ich beleidige eigentlich niemanden zurück oder lass mich auf diese Provokation ein von außen. Ich mache meinen Content, ich mache meinen Dreh und was von außen halt kommt, so versuche ich, da muss ich halt genauso professionell, sage ich mal, bleiben, wie ich als Jackie Barca im Dreh bin, dass ich mich auf sowas nicht einlasse, aber so 100% solche Sachen, wenn du sie hörst, das macht irgendwas mit dir.
Glaube ich,
auch wenn es so wenig ist. Ja. Irgendwas macht schon, vor allem in der Häufigkeit.
Ja. Ist das für dich eine Rolle?
Also ist das,
die Spiele? Ja, ist das so, ist das, weil ich habe es ja schon gesagt, ne, die Kommunikation mit dir auch heute, ne, eigentlich genauso wie du sagst, wie deine Teamkollegen dich beschreiben würden, ne, du bist ja eigentlich eher sehr ruhig, du bist sehr höflich, ne, du bist sehr nett, also gar nicht das. Aber ist das eine Rolle? Also weißt du, okay, ich bin jetzt bin ich der Private und jetzt bin ich Jackie Barca, so?
Die
so ein bisschen so klassische Frage, wenn man fragt, bist du Bushido oder bist du Ernest, so weißt du so, aber bei dir auch ein bisschen, ist das so eine Rolle? Also schlüpfst du da rein und dann bist du, dann kommt das automatisch, dieser ganze Trash-Talk und alles.
Die Frage wurde mir schon öfters gestellt und ich finde, die Frage ist echt gar nicht mal so einfach zu beantworten. Klar könnte ich jetzt einfach ja sagen, das ist nur eine Rolle, die ich spiele, das bin nicht ich. Und da irgendwo spiele ich aber auch eine Rolle, bin ich mir sicher. Aber die Frage ist halt immer natürlich, wer bist du wirklich? Wie viel kennt man von seiner Persönlichkeit? Wie vielseitig, vielschichtig ist denn deine Persönlichkeit? Und die Persönlichkeit ist etwas so Komplexes. Und das, was ich mache, ist ja auf jeden Fall Kunst im Endeffekt. Allein Social Media ist eine Art von, ist eine Kunstform, ne? Also, das ist ja künstlerische Freiheit im Endeffekt. Wir createn Videos, wir sind Creator und wir posten das und das ist, ich mag das auch sehr und ich bin auch dankbar, dass es so gut läuft und ich diesen Weg gerade gehen kann. Und ich so ein bisschen eigentlich das erreiche gerade oder mehr erreicht habe, als ich mir eigentlich vorstellen konnte. Aber ja, die Frage ist immer, was ist dein wahres Ich? Was ist die wahre Rolle? Ist das vielleicht die Rolle, die ich spiele? Ja. Im Interview bin Jackie Barca wirklich ich in echt und der ich privat bin, war immer die Rolle nur oder ist Jackie Barca die Rolle? Das ist gar nicht so einfach zu beantworten und ich finde, vielleicht braucht man auch dazu erstmal noch gar keine Antwort. Vielleicht hält die Frage mehr oder weniger unbeantwortet noch ein bisschen mehr Spannung im Raum.
Aber du nimmst inzwischen auch, habe ich gesehen, nimmst auch inzwischen Security mit oder so, ne? Hast du jemanden dabei, der sich so ein bisschen aufpasst, dass das nicht völlig ausartet, ne?
Ja, das ein oder andere Mal, genau, habe ich Securities dabei gehabt. Ich bin immer Fan davon, dass wir es ohne hinkriegen oder auch ohne Polizeischutz und sowas. Weil ich finde, das macht schon ein bisschen was auch aus. Ich will, dass die Leute sich auch frei fühlen, im Sinne von, dass sie, wenn ich Trash-talke, dann kann mein Gegner auch gerne Trash-talken und die Crowd kann auch gerne. Ich mag das, wenn die Action machen und ich vertrage das dann ja auch. Das ist ja, ich lade sie ja dazu ein und soll jeder sich free fühlen und nicht irgendwie so ein bisschen eingeschränkt oder so. Aber die paar Mal, wo ich halt Security dabei hatte, das waren jetzt halt Karten der Zeit, wo halt schon ein paar Sachen passiert sind. Und deswegen ging es dann auch irgendwo nicht anders und ist dann auch gut, dass sie dabei waren. Also das Sicherheit, nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen, steht natürlich am Ende des Tages an erster Stelle.
Bezahlst du die dann aus eigener Tasche oder wie? Oder sind das Leute, die du kennst, die dann sagen, ey cool, wir kommen mit und passen auf, dass nichts passiert?
Ich hatte das Glück, dass es bisher Leute waren, die das mir zuliebe gemacht haben und dafür kein Geld verlangt haben, aber normalerweise, und das ist gerade auch bei mir gerade der Punkt, wo ich gerade viel am Überlegen bin, am Plan bin, weil ich gefühlt von Woche zu Woche einfach größer werde, ist halt wirklich diese Security-Frage, weil das ist natürlich auch wieder Geld, das wieder kostenspielig ist. Reisekosten muss ich bezahlen, ich reise sehr viel, ich wohne gefühlt im ICE, also ich bin immer, gestern war ich noch in Berlin, heute in Frankfurt, vorhin in Frankfurt, jetzt in Köln, also ich komme schon durcheinander und
da merkt man auch, wie das Deutschland auch gar nicht mal so groß ist, wie man denkt immer. Kostet halt alles Geld und man muss sich am Ende des Tages natürlich mal fragen, okay, rentiert sich das Ganze noch? Ich habe ja nie angefangen damit, weil ich direkt damit Geld verdienen wollte. Ist ja klar, dass irgendwann vielleicht kommen kann. Aber dann jetzt, wo man es verdient, dann will man natürlich auch gucken, dass man das irgendwie ausschöpft, das Potenzial daraus, seine Kosten niedrig hält. Man darf aber natürlich nicht am falschen Ende sparen.
Sieht aber so einigen Videos, du provozierst natürlich schon krass, also nicht nur mit diesem Trash-Talk, sondern auch mit diesem, wenn der runterfällt, dann schießt du den nochmal ab und so. Hast du damals schon das Gefühl, wenn du nachher nochmal guckst, ey, der war eigentlich so drüber?
Das ist dieses Berlin-Video, ne?
Ja, genau. Ja.
Das ist, da muss ich ehrlich sogar zugeben, das war wirklich einer zu viel, würde ich sogar sagen. Aber zu meiner Verteidigung, und wenn ich schon das zugebe, dann heißt das was. Der ist da runtergefallen und ich habe den ja abgeknallt. Und ich habe den ja so mäßig ins Gesicht geschossen noch, obwohl er schon echt böse gelandet ist. Das war nicht meine Absicht. Nee. Ich wollte den so irgendwie am Körper, irgendwie an seinem Bein irgendwie noch so abschießen, ob das auch nötig sein musste. Ist natürlich die Frage. Ich weiß schon echt, dass ich schon sehr an die Grenzen gehe. Das tue ich. Aber ins Gesicht schießen war in dem Moment wirklich nicht meine Absicht. Als ich das im Video danach gesehen habe oder in dem Moment, als ich den da auch getroffen habe, hat es mir schon ein bisschen leid getan. Nichtsdestotrotz war mit ihm dann auch alles okay. Der war auch.
Hast du denn grundsätzlich, würde ich sagen, hast du mehr Fans oder hast du mehr Hater? Also wenn du da hinkommst, was hast du für ein Gefühl? Sind die, ja geil, Jackie Barca ist da? Oder sind die direkt schon erstmal so am Haten?
Also ich bin ehrlich, inzwischen kündige ich es auch nicht mehr an. Ich komme einfach
du stehst irgendwann einfach auf irgendeinem Platz, stellst ein Tor hin
und dann geht's los. In irgendeiner Stadt, auf irgendeinem Platz. Aha. Niemand kann erahnen, wo ich bin. Haben wir es jetzt zum ersten Mal in Saarbrücken letzte Woche so gemacht. Ich bin einfach aufgetaucht und niemandem haben wir die Information darüber gegeben. Mhm. Und trotzdem waren 100 bis 200 Leute, die sich dann schnell versammelt haben. Und auch das allererste Mal, dass ich auch nicht live gestreamt habe. Normalerweise war es immer mit Ankündigung und während wir gespielt haben noch mit Livestream, wo immer 2.000 bis 3.000 Menschen im TikTok-Livestream waren. Und da waren natürlich hunderte Menschen dann da. Aber da haben wir gemerkt, durch die Vorfälle, die passiert sind, zum Beispiel durch Würzburg war das erste Mal, nicht das erste Mal, dass so viele da waren, aber das erste Mal, dass ich gekommen bin und nicht mal Content drehen konnte. Ich bin angekommen und die Leute wussten schon, dass ich da bin, die haben schon Stunden vorher da gewartet auf mich. Ich glaube 400 Menschen oder so waren dort und die ganze Stadt war voll, die Polizei wurde schon benachrichtigt, also die haben sich auch gefragt, was ist hier los? Und da war ja dieser Vorfall auch mit, wo die Zeitungen darüber berichtet haben, die Randalen in der Innenstadt, die angerichtet wurden, in Läden wurde reingestürmt, Sachen wurde geklaut. Da hat man wirklich nur auf mich gewartet und da bestand überhaupt kein Interesse darin, ob ich jetzt hier Content drehe oder nicht. Das war den Leuten egal. Also klar, es waren auch viele Fans irgendwo da. Da kommen ja viele, die wollen Fotos mit mir machen. Aber das genauso viele in dem Moment, wenn nicht mehr, waren da Leute einfach da, die dann sage ich mal, die Videos, die davor schon im Umlauf waren auf TikTok, wo ich scheinbar gepackt wurde, ja. Was auch nie passiert ist und sag, krass, ich werde auch oft angesprochen und sagen, Leute, ey, stimmt's, dass du gepackt wurdest? Das find's lustig, wie schnell.
Ja, da bist du irgendwie an der Wand gedrückt und dann stehen vor dir, glaube ich, weiß nicht, 300 Leute oder so, ne? Und irgendwie alle versuchen dich irgendwie anzutatschen oder so. Ja, was war das? Also ich habe nie diesen Zusammenhang kapiert. Was ist da passiert?
Das ist genau der Punkt, den ich auch nicht verstanden habe, was genau wollen jetzt von mir, weil es nichts Halbes, nichts Ganzes irgendwie.
Man sieht das, wenn du guckst ein bisschen ratlos, auch so nach links, rechts, so was passiert. Was passiert man weiß auch nicht, sind die für dich, sind die gegen dich?
Mich, weiß einfach auch
nur
nicht.
Alle nur irgendwie,
alle nur irgendwie da, alle wollen irgendwie dich filmen, machen hier ein bisschen Moshpit gefühlt und du weißt, warum, Digga, lass mich doch erstmal spielen. Ich bin auch hergekommen, ihr habt doch alle Bock, ihr sagt doch alle, komm hier, komm da, komm Würzburg, komm was weiß ich wo, ich komm. Lass uns doch spielen und von mir aus danach, weil die Wochen davor in Berlin, in Mainz, München und in Düsseldorf, das waren die Wochen, wo es auch am Ende immer viel war und wo ich raus musste aus der Menge und Leute um mich hatte, die mir so einen Weg freigemachen mussten, anders kam ich nicht raus. Und dazwischen aber wieder jeder Zweite, der Bild will, die anderen wollen irgendwie an dich ran. Ist halt, ja, was an dem Tag war das wirklich die Frage, so okay, dann halt nicht, dann drehen wir halt nicht, aber so, was wollt ihr denn jetzt von mir? Und da, ich glaube wirklich, das lag daran, weil die Videos davor im Umlauf im Viral gegangen sind, in Berlin, wo ich in diesen DM zum Beispiel war, wo da Leute mit so Kinder mit Wattetücher oder so auf mich geworfen haben, in München, in Mainz, wo ich in H&M dann irgendwie rein flüchten musste vor der Menge. Nicht weil, und bisher, da waren nie Leute, die mir irgendwie was antun wollten, sondern genau das, was du dir halt gerade dich selber gefragt hast, habe ich mich halt auch gefragt, so, du weißt einfach nicht, was wollt ihr jetzt von mir? So, wollen wir Fotos machen? Mache ich ja schon, aber denkst halt immer wieder irgendwelche, die werfen von hinten Sachen und du weißt halt nie, was passieren kann bei so vielen Menschen. Und dann denkst du dir halt lieber, Digga, ich kurz ein paar Bilder, aber dann lieber schnell raus hier bei so 100 Menschen. Und das, was du da gesehen hast, das war in Würzburg. Da bin ich in diesen Galeria Kaufhof rein, einfach schnell, weil instinktiv der nächste Laden, da sind wir alle hinterher und dann in dieser Sackgasse da gelandet. Aber das wirklich abwarten, was jetzt passiert
ist. Aber wie kommt man aus sowas raus? Weil die gehen ja wahrscheinlich nicht alle irgendwie nacheinander weg, sondern du stehst da erstmal. Wie kommt man da raus?
Also meistens wurde ich von Polizei per Eskorte rausgeholt. Sehr krass. Ja. Krass, ja. Also ich habe nicht mal selber gerufen oder so, die Polizei. Mhm. Also irgendwie kriegt man ja mit, ne?
Klar,
ja. Das wurde ich dann halt raus eskortiert. In Hamburg wurde ich raus eskortiert, in Berlin, in Mainz. Aber in Würzburg haben wir das, ich weiß nicht, irgendwie hat sich ein Weg da ergeben, da haben Leute, ich weiß, das sind voll viele auch weggerannt auf einmal.
Wahrscheinlich, weil die Polizei kam, so Angst gehabt.
Wahrscheinlich hat irgendwann gesagt, Polizei kommt. Und dann waren da ein bisschen wieder Lücke frei und dann bin ich einfach schnurstracks runter, die Rolltreppe. Alle fragen noch, wo ist Jackie? Und so, wenn ich an den Leuten vorbeirenne, so, ja, da ist er doch. Das ist wirklich ein Katzen-Morsch wieder gewesen. Bin ich gegangen, raus, hab das Weite gesucht. Ein bisschen einfach meine Ruhe zu haben von den ganzen Leuten. Mir tut es halt leid für die Fans wirklich, die wirklich kommen. Ich habe auch Nachrichten, wo dann Leute mir schreiben, ey, ich bin mit meinen Eltern extra 2 Stunden nach Würzburg gefahren, um dich zu sehen, um ein Bild mit dir zu machen. Für die tut es mir halt leid. Ich kann das aber halt in dem Moment nicht unterscheiden, wer jetzt gute Absichten hat, wer schlechte Absichten hat. Und dann muss ich einfach auf meine Sicherheit zuerst schauen. Und das war halt sehr schade, dass mir in Würzburg zwar nur einmal passiert, wo ich nicht drehen konnte.
Was sagt die Family zu dem Content?
Die Family, die ja, die weiß ja auch auf jeden Fall, wissen alle Bescheid. Also die Familie vertraut mir einfach in dem, was ich tue, dass ich Grenzen einhalte, dass ich das Maß nicht übertrete. Im Endeffekt finden sie es gut, dass ich einfach was mache aus mir und dass ich Videos mache und damit auch erfolgreich bin, das finden sie gut und da unterstützen sie mich halt auch und supporten das. Aber so viel, also da ich jetzt auch in Frankfurt alleine lebe und immer irgendwo anders in Deutschland bin, so viel Austausch über den Content jetzt gibt es dann tatsächlich gar nicht. Das ist mit der Familie dann wirklich eigentlich, da bin ich dann wieder ich, da geht es um andere Sachen. Klar redet man drüber, weil es natürlich einen großen Teil meines Lebens gerade ausmacht. Ich werde von der Familie tatsächlich aber auch oft versucht, dass sie sagen, jetzt versuch mal manchmal wieder einen Gang runterzuschalten. Versuch doch mal im nächsten Video ein bisschen netter zu werden. Ne? Also die versuchen da schon irgendwie, die meinen es auch nur gut mit mir. Und die wissen aber halt, dass das alles Content ist. Das habe ich denen natürlich auch gesagt.
Die Hater sagen ja immer, du lädst nur Videos hoch, wo du gewinnst. Ist das so?
Das ist wahrscheinlich Top 3 Sachen, die ich höre, wenn ich angesprochen werde.
Ja, und man liest das auch überall. Ne? Ja, auch klar, überall. Der hat wieder gewonnen und da, wo du verloren hast, hast du nicht hochgeladen. Ja.
Guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, es gibt Hate-Kommentare, die sind irgendwo, die sind verständlich. Der ist respektlos und was weiß ich was. Sage ich vielleicht nichts dagegen, auch wenn es vielleicht Leute vielleicht nicht unterscheiden können, was ist Content, was nicht. Okay, aber sowas zum Beispiel, ja, du hast keinen Beweis dafür, dass ich Videos nicht hochlade, wo ich verliere. Aber so viele, die das kommentieren und schreiben, ohne einen Beweis, ohne was Handfestes zu haben. Ich find's lustig, weil es tatsächlich nicht der Fall ist. Ich habe ein einziges Mal, genau genommen, wenn man es genau nimmt, 2-mal verloren, ganz am Anfang sogar in Frankfurt.
Du hast von allen deinen Duellen nur 2-mal verloren?
Ja.
Oh, krass.
Ja, und ich habe, glaube ich, inzwischen 70 Duelle. Also ich habe eine sehr gute Rate.
Das ist eine kranke Rate.
Ja. Also wenn ich habe mal letztens durchgerechnet, da war es noch bei 50 Matches, da war ich, vor allem das erste Spiel, was ich verloren habe, war das Spiel Nummer 3, glaube ich, ganz am Anfang. Oh, okay. Und das war nicht mal wirklich verloren, weil eigentlich geht es bis 2. Das Spiel wurde mehr oder weniger unterbrochen an dem Tag. Wir konnten nicht weiterspielen, aber der Gegner hatte 1-0 geführt.
Okay.
Und wenn man so will, nehme ich es von mir aus als Niederlage mit. Mhm. Aber eine richtige Niederlage hatte ich einmal, sogar hier in Köln. Köln war auch die dritte Stadt meiner Tour, auch noch relativ am Anfang.
Ist das hochgeladen?
Ist hochgeladen.
Ah, okay, krass.
Und das ist genau der Punkt. Ja. Es ist hochgeladen. Es hat auch mehr als 3 Millionen Views, das Video. Ich stehe dann auch dazu. Ich meine, ich muss nicht konsequent jedes Spiel 100% nicht einmal verloren. Wer hat noch nie im Leben einmal verloren?
Klar.
Messi hat Spiele verloren. Ronaldo hat Spiele verloren. In jeder Branche, in jeder Sportart, die Kings, und ich bin ja der One-Be-One-King im Fußball hier. Aber jeder King in seiner Sportart hat schon verloren. Das gehört dazu zum Sport. Du musst verlieren können. Aber wie du sagst, wenn du halt von 70, 80, 90, 100 Spielen nur ein oder zweimal verloren hast, das ist ja eine Siegesrate von, was weiß ich, mehr als 95%, 96%, 97%. Ja, krass, ja. Und das spricht ja wieder für dich. Und verlieren gehört dazu, es musst du auch können. Und ich lade es auch hoch. Und ich habe es hochgeladen. Und ich kann hier versprechen, so wahr Gott mein Zeuge ist, dass es kein Spiel gibt, wo ich verloren habe, was ich nicht hochgeladen habe. Ja. Ich würde es auch hochladen. Mhm. Und ich würde mich sogar freuen, auch wenn es sich jetzt komisch anhört, dass ich mal wieder auch ein Spiel verliere, weil es irgendwo auch ein bisschen wieder diese menschliche Art von mir auch zeigt, dass ich halt auch natürlich wie jeder andere Mensch, auch jeder andere Sportler, nicht nur Stärken, sondern auch meine Schwächen habe. Auch ich kann bestimmt mal geschlagen werden unter gewissen Umständen. Ein MK im Basketball zum Beispiel, der One-V-One King im Basketball ist, der hat auch Videos, wo man sehen kann, und das finde ich lustig, weil genau ihm dieselben Sachen vorgeworfen werden. Ich lese in seinen Kommentaren, dass er nie die Spiele hochlädt, wo er verliert. Und das man sieht, von Land zu Land ist es egal, oder die Leute ticken, Menschen ticken oft gleich. Ja. Und sie wollen dir Sachen vorwerfen, sie wollen es dir nicht gönnen, sie wollen es, vielleicht können sie es auch nicht verstehen. Wie kann es sein, dass er jeden Tag immer gewinnt mit dieser großen Klappe? Der postet bestimmt nur dieses eine Spiel, wo er an dem Tag gewinnt. 9 von 10 verliert er, ungefähr.
Genau, ja. Das eine lädt er hoch,
den Rest verliert er. Mhm. Und das Beste ist, wenn da Leute noch reinschreiben, ey Leute, ich habe gegen ihn gewonnen, er lädt es nicht hoch. Bro, ich habe dich noch nie gesehen, wer bist du denn?
Vor allem gibt es ja auch andere Leute, die das dann eventuell filmen können. Also wenn da 100 Leute drum stehen, die hätten ja gefilmt, guck mal, Jackie Bass hat verloren, ist nicht hochgeladen.
Und das wäre direkt viral.
Es gibt ja zu viele Beweise.
Du kannst es doch gar nicht verheimlichen. Kannst du nicht. Und das würde direkt viral gehen. Ja. Also jeder Fehltritt von mir, selbst von Spielen, wo ich halt vielleicht mal ausrutsche, wo ich trotzdem gewinne, die gehen ja trotzdem schon viral. Genau. Ja, und so war es auch mit der einen richtigen Niederlage, die ich hatte, so war das ja genauso. Die habe ich hochgeladen am nächsten Tag, aber schon bevor ich es hochgeladen habe, gab es schon unzählige Videos davon, die alle schon hunderttausende, Millionen Klicks hatten. Mhm. Also das würde eh rauskommen. Ich finde es halt, deswegen finde ich es lustig. Also ich gebe der Sache nicht mehr Aufmerksamkeit. Jetzt reden wir drüber im Podcast, aber so in der Kommentarsektion oder so,
gehst du gar nicht drauf ein.
Auf nichts.
Ja. Und die zweite Sache, die oft vorgeworfen, ich habe so eine Kommentare durchguckt, das war, und es gibt das andere, ist, immer wenn Jackie verliert, dann holt er sich einen Elfmeter.
Guck mal, das ist auch so ein Punkt wieder, wo ich mir denke, immer wenn er verliert, also das würde bedeuten, wenn ich 1-0 hinten liege,
zum Beispiel,
was schon sehr selten passiert. Mhm. Meistens gewinne ich die Spiele wirklich 1-0, 2-0. Mhm. Oder ich schieße zumindest echt fast immer das erste Tor und dann das 1-1. Das kann ich so sagen, warum es selten passiert ist, weil das Gefühl, wenn jemand 1-0 macht und wenn ich dann 1-0 hinten liege, das ist ein bisschen brennendes Gefühl, weil du weißt, oh, theoretisch könnte er jetzt gewinnen. Das
ist schon Matchball, ne?
Ja, er hat direkt schon den Matchball nach 1-0. Ja. Das geht ja schnell. Und das ist selten passiert. Wenn es passiert ist, ich kriege die Elfmeter unabhängig davon. Und ich weiß, viele haben Probleme mit diesen Elfmetern. Und ich sage ehrlich, offen und ehrlich, ich selber bin auch kein Fan von diesen Elfmetern. Ich bin nicht Fan davon. Ich will es auch lieber. Und jeder, der meine Videos sieht und kennt und der einfach frei von Urteilen, ob er mich jetzt mag oder nicht, sagen kann, sieht, ich gewinne die meisten Spiele. Und ich komme auch meistens in allen Städten gegen die meisten Gegner komme ich durch und ich mache meine Tore. Auch ohne Elfmeter gibt es genug Tore, die ich schieße. Aber Elfmeter ist eine Sache, die habe ich gemerkt am Anfang schon, das muss ich reinbringen, weil ich sonst gnadenlos umgeholzt werde. Und auf dem Asphalt, das ist echt schmerzhaft. Also ist jede Woche irgendwo, tut echt schon immer was weh. Und ich fliege schon echt öfters auf den Boden. Jetzt in Saarbrücken gab es auch wieder 2 Elfmeter. Aber wenn man sich die Videos anschaut in Saarbrücken, wie ich da auch umgeholzt wurde. Also das ist schon, inzwischen sind das... Gut, am Anfang kann sein, vielleicht gab es den einen oder anderen Elfmeter. Wir haben ja keinen Schiedsrichter. Gut, der Schiedsrichter bin dann irgendwo ich. Wo ich vielleicht mit den Leuten auch mitgehe, wo ich sage, okay, da hätte man vielleicht im Nachhinein, wenn ich das Video nochmal schaue, ob jeder Schiedsrichter den Elfmeter gegeben hat, steht vielleicht aus der Frage, okay.
Aber jeder Schiedsrichter macht auch mal eine Fehlentscheidung, ne?
Macht auch mal eine Fehlentscheidung, eben. Und die meisten Leute sind einfach gegen mich. Kann ich auch verstehen. Ich komme in der Stadt rein, das Erste, was ich sage, ist, niemand aus dieser Stadt wird mich heute besiegen. Ja, so richtig, mit den Armen breit. Und dann das Schlimmste, glaube ich, für die Leute ist ja wirklich, wenn jemand eine große Klappe hat und dann halt noch abliefert. Ja. Das ist ja, das tut weh. So weißt du, wie meinst du? Eigentlich hofft man, der soll jetzt gehumbled werden, aber nein, er humbelt trotzdem noch die Leute.
Also, wenn man ehrlich ist, wenn man dich jetzt gar nicht kennt, guckt man ja schon die Videos, weil man sagt, man will dich verlieren sehen. Also man guckt ja selten, um zu sagen, oh geil, hoffentlich gewinnt der, sondern eigentlich will man ja sehen, okay,
man verliert der.
Der labert groß auf, hoffentlich haut ihn jetzt gleich einer weg, also sportlich, ne? Deswegen guckt man die Videos ehrlicherweise.
Glaube ich auch.
Ja. Aber würdest du sagen, du bist da fair und gibst dir genauso viele Elfmeter wie zum Beispiel dem Gegner auch, wenn du ihn foulst?
Ich versuche auf jeden Fall fair zu sein. Okay. Es kann sein, dass ich vielleicht die ein oder andere Elfmeterentscheidung vielleicht war das kein hundertprozentiger Elfmeter, aber ich kann schon mit Gewissheit sagen, dass wie gesagt, ich hab diese Elfmeter nicht nötig. Ich mache das wirklich nur, damit sowohl er als auch ich, damit es im fußballerischen Rahmen noch bleibt und nicht im Kampfsport endet. Und das entwickelt sich halt immer mehr und mehr dazu, weil die Leute gehen immer härter bei mir rein. Ich merke das ja selber. Das ist ja auch irgendwo klar. Man will mich verlieren sehen. Und ich mache den runter und ich sage, du kannst nicht, so verlierst gegen mich und ich besiege dich. Und dann will er natürlich umso mehr zeigen, dass das nicht der Fall ist und will sich beweisen und geht dann härter rein natürlich. Aber diese Elfmeter brauchen wir, und damit das alles noch irgendwo im fairen Rahmen bleibt. Und ich gehe wirklich, ich passe sehr auf, wie ich bei den Leuten reingehe. Ich bin bei niemandem, würde ich sagen, bisher wirklich hart reingegangen. Mhm. Was ich mache, ist vielleicht, ja gut, wenn der eine da selber über den Ball gestolpert ist, wo ich ihn dann noch abgeschossen habe, okay, habe ich gemacht. Mhm. Aber ich habe ihn zum Beispiel auch nicht selber zum Fall gebracht.
Kein böses Foulspiel.
Und davor, also bevor ich jemanden irgendwie umhaue, werdet ihr sehen, da lasse ich den lieber durch und der macht das Ding rein und ich versuche das Spiel noch zu drehen, weil im Endeffekt ist es ja meine Show hier, ich bin irgendwo auch für das Ganze verantwortlich und ich will nicht, dass einer kommt, gegen den ich spiele, dass ich den so umhau auf dem Asphalt, das ist sowieso gefährlich, kannst du einmal falsch landen und dann sieht es ganz, ganz böse aus und deswegen kann ich mit Gewissheit sagen, es gab noch für keinen anderen, für nie gab es für einen Gegner bisher einen Elfmeter, ja, aber ich bin auch
nie. Ach,
es gab noch nie für einen Gegner Elfmeter. Aber ich bin auch bisher noch nie bei einem Gegner hart reingegangen oder habe ihn gefoult. Es gab bestimmt ein, zwei Situationen, bin ich ehrlich, wo es vielleicht auch ein bisschen härter war, wo man vielleicht auch gesagt hat, hey, das hätte man vielleicht auch dann pfeifen können, wenn du es bei dir pfeifst. Ja, aber hart reingegangen, hart voll, kann man gerne Video für Video mit mir zusammen durchgehen, wird man von mir nichts finden.
Krass.
Weil ich da wirklich sehr aufpasse. Ich will, dass niemand da verletzt nach Hause geht, sondern einen coolen Tag am Ende des Tages hat. Und die meisten haben ja auch, man sieht ja auch in den Gesichtern, auch wenn es viel Trash auch da ist, wenn man in die Crowd mal, wenn man Pause drückt oder ein bisschen in die Gesichter schaut, die Leute lachen, die Leute kommen ja gerne im Endeffekt, sie wollen ja, dass ich komme. Es ist ja irgendwo Entertainment und so soll es auch bleiben.
Das ist ja auch das, ne? Also deswegen glaube ich, wenn es zu hart assi wäre, nenne ich das jetzt mal, dann wird es man auch nicht gucken. Also es ist ja schon eine gewisse Sympathie und trotzdem irgendwie lustig und trotzdem will man dich vielleicht verlieren sehen und das macht das Ganze ja aus, aber du machst es ja nicht so krass assi, dass man sagt, okay, das ist zu asozial, das gucke ich nicht. Ja. Also es hat ja trotzdem immer eine gewisse Fairness, ne? Ja. Das muss man schon dazu sagen.
Ja, das ist, wie du sagst, halt der Trash-Talk muss man entscheiden von so asozialem Verhalten.
Genau, einfach richtig.
Jemanden nur beleidigen, ja, und
genau.
Das Provokante. Genau.
Ja. Vor allem, also ich habe auch, glaube ich, nicht gesehen, wo du den anderen richtig beleidigt hast. Nein. Also jetzt kein Arschloch von dir.
Niemals.
Also so oder so. Ne? Du sagst dann eher so, ey, guck mal an, der kann nichts, ja, große, ja, Schuhe an, hat oder, ja, keine, ja, Ahnung, ne? Du machst ja Trash-Talk. Aber ja, du hast den jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, Hurensohn genannt oder
niemals.
So ein Scheiß. Ne? Also selbst wenn Leute das bei dir reinrufen.
Selbst dann.
Ich habe zum Beispiel bei dem einen Video, ich glaube, das hat mir auch in dem Zusammenschnitt drin, da gibt es so Leute von draußen, die schreien dann, glaube ich, Hurensohn oder sowas rein. Also irgendwie was, wo man echt sagt, okay, geht eigentlich nicht. Und du hast dich dann zu denen umgedreht und hast dann aber nicht zurückbeleidigt, sondern hast nur so gesagt, so Bayern wird heute Stuttgart, wird auseinandernehmen, ja, ja, und so. Also du reagierst halt so.
100%.
Und das finde ich ja eigentlich ganz cool, ne? Dass du das dann unterscheidest und dann nicht selber so asozial wirst. Ne?
100%. Das ist mir auch wichtig. Also ich habe ja meine Familie, sehen auch die Videos. Und provokant sein, Leute aufziehen, Trash-Talk, das ist so alles ein bisschen im gegenseitigen 1-gegen-1, Kopf an Kopf. Das habe ich auch gar kein Problem, wenn man das mit mir macht. Beleidigungen jeglicher Form gehen aber zu weit, haben auf dem Feld nichts zu suchen. Und egal, was man mir jetzt auch wieder vorwirft, durch diese Aussage, wie du schön bereits selber gesagt hast, und ich finde es auch schön, dass es dir aufgefallen ist, aus meinem Mund hat man sowas bisher nie gehört, wird man auch nie hören. Und ich höre sowas viel, also sei es im Internet oder auch vor Ort. Wobei ich aber sagen muss auch, es ist ein Riesenunterschied, die Leute, wenn sie mich in Real Life sehen, und ich werde ja schon viel erkannt, wirklich deutschlandweit, in jeder Stadt, jetzt auch gerade in Köln, in der S-Bahn, also das ist schon krass, oder im Internet, draußen auf der Straße, wenn ich erkannt werde, ich bekomme eigentlich so gut wie nie irgendeinen Hate ab. Mhm. Wirklich, das finde ich halt erstaunlich. Im Internet, so, wenn du die Kommentare mal durchliest, komplett, ja, aber draußen, wenn Leute, wie Leute reagieren, müsstest du mal sehen, wenn sie mich sehen, wie sie sich freuen und ein Bild machen wollen und mit mir reden und sagen, hey, du bist der Beste und du nimmst die auseinander. Und dann denke ich mir so, krass, warum sind das so zwei verschiedene Welten? Warum seid ihr im Internet aber anders? Also ist halt, Internet ist Internet. Und ja, draußen,
da kannst du dich verstecken hinter User 82456 und
weißt du, was ich meine?
So, ne? Aber genau, das wollte ich ja tatsächlich fragen. Wie du bist heute von Frankfurt nach Köln gekommen.
Ja.
So, wie ist das? Wie oft wirst du da erkannt, wenn du jetzt nicht klassisch im Fußballtrikot bist und so? Wirst du trotzdem oft angesprochen?
Ja.
Ja?
Ja, das ist halt verrückt. Also ich habe früher, wenn ich halt mein Stirnband anhatte, mein Markenzeichen natürlich, ne, so im Fußballtrikot alles, wenn ich dann so meinen Dreh machen wollte, so hat es angefangen, dann immer mehr und mehr mich erkannt. Aber inzwischen ohne Stirnband, Haare nicht. Du hast ja auch gesehen, wie ich heute kam, noch so ein bisschen Haare verstrubbelt nach vorne gewesen. Ohne Trikot, ohne nichts. Ich finde ich selber erstaunlich, so, sogar mit Sonnenbrille oft extra, wenn ich mit Sonnenbrille rumlaufe oder Kapuze. Letztens beim Pfandflaschen abgegeben, von zu Hause daheim, mich im Schlappen schnell zum Supermarkt, Kapuze angehabt, Sonnenbrille angehabt. Und trotzdem werde ich erkannt. Und das ist halt verrückt. Was, vor allem in der kurzen Zeit ist dann schon, dann macht man sich echt Gedanken, dann denkt man sich schon, krass, wie schnell sowas gehen kann. Vor allem, wenn du wirklich in Städten unterwegs bist, in denen du noch nie warst, durch die Tour, bin ich auch voll dankbar dafür. Habe ich jetzt so viele Städte gesehen, die ich davor nie gesehen habe. Köln bin ich jetzt auch heute zum zweiten Mal. Und beim ersten Mal war es halt auch wegen dem Dreh. Und ist halt krass, bist du in Berlin, dann bist du in München, dann bist du im Osten, in Leipzig, bist du wieder ganz komplett woanders, in Saarbrücken, in Hamburg. Und überall die Jugendlichen gefühlt, also das zeigt einem dann schon irgendwo auch, dass man einiges richtig gemacht haben muss mit dem, was man gerade macht. Und das bestätigt natürlich schon so ein bisschen den Weg gerade.
Weil wir haben jetzt, weißt du, das ist klassisch, wenn man darüber spricht, spricht man über Hate, 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 aber das ist ja tatsächlich diese schöne Seite. So, was macht das mit einem, wenn man irgendwie rausgeht und Leute sagen, ey, du bist voll cool, ich will ein Foto mit dir und so. Und das ist ja innerhalb von 2 Monaten oder 1 Monat so richtig krass abgegangen. Und wie war es für dich, als der erste Mal kam und dann ein Foto gefragt hat? Also das muss doch irgendwie crazy sein, oder?
Ja, ich weiß auch ganz genau, wie es angefühlt hat, als der erste nach Foto gefragt hat. Das war so richtig so, das war so ein unreales Gefühl. So, Digga, warum ist mit mir ein Foto, Digga? Wer bin ich, Digga? Weißt du, was ich meine? So, warum? So, Bro. Und mit der Zeit wurde es halt immer mehr und mehr und mehr. Und jetzt schon so, also ich will jetzt echt nicht so, soll jetzt nicht so irgendwie so abgehoben klingen oder so, aber es ist einfach die Wahrheit, es ist halt eine Sache, was einfach täglich passiert und irgendwo auch zur Normalität geworden ist, obwohl es ja eigentlich nichts Normales ist. Und ich versuche auch so Sachen mir auch nicht irgendwie mich, man gewöhnt sich ja schnell an Umstände im Leben.
Ja.
Und ich versuche die Sache auch, ich tue es auch immer noch wertschätzen. Ich freue mich, wenn ich Leute damit eine Freude machen kann. Aber für einen selber, wenn Leute einen nach Foto fragen, auch wenn es echt jetzt erst seit 2 Monaten so ist, man gewöhnt sich schon echt schnell daran. Das ist einfach so ein neuer Umstand, eine Situation, den man irgendwie angenommen hat. Und das ist irgendwie gar nicht mehr so surreal, wie es am Anfang war, obwohl ich immer noch relativ am Anfang stehe. Es gehört schon dazu, tatsächlich. Es ist einfach, man macht sich auch gar nicht mehr so große Gedanken. Es ist einfach, naja.
Gehört einfach dazu.
Gehört ist inzwischen dazu.
Einfach Teil deines Lebens.
Ist Teil des Lebens tatsächlich irgendwo geworden, ja.
Jetzt würde ich dich aber mal fragen, du hattest schon erzählt, wie das zum Barca-Trikot kam. Jetzt hast du hier ein Holland-Trikot, manchmal hast du ein Bayern-München-Trikot an. Manchmal hast du, glaube ich, auch ein Deutschland-Trikot an. Und Türkei-Trikot, das glaube ich auch schon mal.
Alles
was ist dein Verein jetzt?
Was mein Verein ist, das war schon immer die Frage, auch schon vor, bevor ich TikTok gemacht habe, wenn man mich gefragt hat. Ich habe schon immer fast immer dieselbe Antwort gegeben. Und zwar, dass ich an allererster Stelle Fußballfan bin. Mhm. Also Fan des Sports, von der Sportart Fußball. Und ich habe schon immer in meiner Phase als Kind und als Jugendlicher gab es schon immer Vereine, für die ich in der Zeit, mal hatte ich mehr Sympathie für die, dann habe ich den Verein irgendwie mal wieder gefeiert und dann dachte ich mir irgendwann, warum muss ich mich eigentlich für einen Verein festlegen? Wer sagt das? Warum darf ich nicht mehrere Vereine mögen? Von denen mag ich vielleicht die Trikots, von denen mag ich die Vereinsgeschichte, von dort spielt mein Lieblingsspieler aller Zeiten, Lionel Messi zum Beispiel, das ist auch der Grund, warum ich glaube ich, Barcelona-Fan bin. Klar gab es auch andere Gründe noch, aber Messi ist für mich so, war schon der Grund für mich, mein Lieblingsspieler schlechthin, seit immer. Und aber für mich war das schon immer so, ich hatte schon immer mehrere Vereine, die ich supporte, die ich cool fand, die ich geil fand. Geile Trikots, geile Spieler, geile Stadien, geile Wappen. Ich war schon immer fußballverrückt als Kind. Ich habe die ganzen Sticker gesammelt, die Karten, FIFA gespielt, immer Trikots gehabt. Ich bin in der Schule, bin ich immer mit Fußballschuhen gelaufen, immer mit dem Ball. Also mein Leben hat sich immer um Fußball gedreht. Und deswegen hatte ich auch irgendwo, gab es mehrere Vereine, die ich gefeiert habe.
Gibt es in Deutschland einen? Also wenn in Deutschland in der Bundesliga guckst, ist das so, hast du so einen, wo du, mit dem du die Daumen drückst?
Ja, VfB Stuttgart, weil ich Stuttgart habe, also ich bin.
Und
Stuttgart
dann haust geworden. Du raus, heute knallt Bayern Stuttgart weg, oder was? Dann
haust du was raus. Da siehst du mal, da vergisst man wirklich immer Grenzen, auch wenn es wirklich in dieser Trash-Talk geht. Dann denkst du, wie kann ich demjenigen jetzt am meisten.
Scheiß drauf, selbst wenn es gegen Stuttgart geht, Hauptsache dem schade ich jetzt erstmal so ein bisschen.
Also zumindest in dem Moment, ja. Das ist krass, ne? Das ist krass. Ich denke es mir auch selber, wenn ich die Videos dann anschaue. Wow, also du gehst wirklich über Leichen. Ja. Eintracht Frankfurt fahre ich auch, nicht nur, weil ich jetzt seit einem Monat dort lebe, sondern ich habe Frankfurt auch schon gerne, letzten Jahre mal gerne verfolgt, weil die auch so super Spiel hatten. Ich fand auch immer so geile Fans, die richtig dahinter stehen und Stadion. Mamouche, Ekitike und haben immer mal wieder so coole Spieler, so Youngsters rausgebracht, die ich auch immer so geil fand. Aber Stuttgart auf jeden Fall an erster Stelle.
Eine Frage habe ich jetzt vergessen zu fragen. Wie kommst du zu Jackie? Jackie ist ja nicht dein echter Name.
Ist nicht der echte
Name. Nee, ist nicht der echte Name. War das ein Spitzname, den du vorher schon hattest, den du genommen hast? Oder kam der auch mit dem Barca-Trikot an dem Tag und hast gesagt,
irgendwas? Ungefähr. Kann ich dir auch sagen, wie es dazu kam. Auch lustige Story, gute Frage. Es war nämlich so, kurz bevor ich selber mit TikTok angefangen habe und dann auch in diesem Loch, bis ich mich befand, als ich in diesen Semesterferien nach der Prüfphase im Bett irgendwie gechillt habe und gescrollt bin durch TikTok ohne Ende, da gab es eine Familie, eine amerikanische Familie, die nach Marokko ausgewandert ist und die dort lebt. Und der Sohn dieser Familie, dem sein Name war Jack, und er ist zum Islam konvertiert und ich bin selber Moslem. Und er hat einen islamischen Namen angenommen. Und den islamischen Namen, den er angenommen hat, ist mein eigentlicher Name, mein richtiger Name. Ah, okay. Er hat diesen Namen angenommen. Okay. Und als ich dann diesen Account erstellt habe, mir nichts, dir nichts, und kurz als Profilbild einfach mal kurz einen Clips gemacht habe, mir nichts, dir nichts, und dann Anmeldename angeben musste, dann wollte ich jetzt auch nicht meinen richtigen Namen angeben, sondern habe ich mir gedacht, irgendwas anderes, so, weißt du, einfach auf schnelle Welle so einen Account erstellen. Ja. Und dann dachte ich mir, und dann kam mir irgendwie dieser Junge in den Sinn, ich dachte mir, guck mal, ich habe noch irgendwie vielleicht eine Stunde vorher die Videos von denen gesehen, von dieser Auswandererfamilie. Guck mal, der Junge hat doch meinen Namen angenommen, dann nehme ich für TikTok jetzt seinen Namen an.
Oh, wow, so eine schöne Story, oder?
Ja, und so, das ist der Grund, so hieß ich auch am Anfang, Jack der Jongleur war mein erster Name, weil es erst ums Jonglieren ging. Und als ich mich dann von diesem Format ein bisschen losreißen wollte und dann Richtung Freches, 1-gegen-1, Trash-Talk und Hitzigkeit, dachte ich auch immer, okay, aus Jack wird Jackie, ein bisschen so,
bisschen mehr Power,
bisschen frecher so. Und dieses Barca war der Grund, weil ich im ersten Monat von TikTok wirklich durchgängig dieses Barca-Trikot hatte. Einfach
aber Wiedererkennungswert oder was?
So Wiedererkennungswert. Und ich habe da echt Wert drauf gelegt. Ich habe dieses Stirnband von Anfang an angezogen. Da soll einer sagen, dass Studium nichts bringt. Ne? Also ich habe auch Marketing und so ein bisschen.
Sehr gut.
Dieses Stirnband und dieses Barca-Trikot. Ich habe noch ein, zwei andere Trikots im Schrank gehabt. Aber ich habe bewusst, vielleicht ist es auch so ein bisschen zu starres Denken von mir gewesen, hat wahrscheinlich keinen Nachteil gehabt, dass ich mir dachte, das erste Video hat direkt 80.000 Views gemacht und ab jetzt, und die Stimme kam erst so nach ein paar Tagen dazu, ab jetzt muss ich immer dieses Trikot tragen, vor allem, weil es jetzt nicht das aktuellste Barca-Trikot, das war von Saison 2020 oder so.
Okay.
Und für Videoerkennungswert, damit, wenn die Leute sehen, sich wieder an mich erinnern, das war doch der.
Voll, ja.
Und das war der Grund, warum ich im ersten Monat wirklich bei Wind und Wetter, ob es kühl oder warm war, wenn es kühl war, ich habe eine Jacke angezogen, ich habe drüber dieses Barca-Trikot angezogen. Das war so mein Videoerkennungswert mit dem Stirnband dann zusätzlich auch. Und das war dann der Grund, warum ich Jackie Barca, warum dieses Barca als mein Name dazu kam. Aber da habe ich auch dann früher oder später dann so eigentlich ab dem 1-gegen-1 Content, One vs. One, habe ich mich von diesem Trikot auch gelöst, weil ich mir auch dachte, es ist auch einfach erfrischender für den Zuschauer, wenn er mich auch in anderen Sachen sieht. In jeder Stadt mal ein anderes Trikot, deswegen habe ich jetzt auch, wie du gemerkt hast, viele Trikots mir angeschafft. Das ist so, ich sehe das jetzt auch mehr als Arbeitskleidung, klar, ich trage es auch gerne privat, aber ich versuche so in jeder Stadt, wo ich bin, dann auch mal ein anderes Trikot anzuhaben, damit es auch einfach ein bisschen erfrischender wirkt. Ich dachte mir, für den Algorithmus spielt das vielleicht auch noch mal eine Rolle.
Kann bestimmt auch eine Rolle spielen,
an was für Faktoren das Ganze ausmacht. Habe mich da von dem Trikot dann gelöst. Allerdings war es zu spät, sich von dem Namen Jackie Barca zu lösen, weil ich
umgesprochen
Suchleiste und draußen, ey, du bist doch Jackie Barca, bist du nicht Jackie Barca. Den Namen dann noch zu ändern, war eigentlich keine Option mehr. Aber habe ich mir gedacht, hört sich eigentlich gar nicht schlecht an. Es geht immer noch gut über die Zunge. Ja. Deswegen ist es immer noch geblieben.
Ja, muss ich mal gucken, ne? Du wirst ja wahrscheinlich, wenn es jetzt genauso weitergeht und noch besser und dann vielleicht noch mehr Formate dazu kommen, bist du ja wahrscheinlich für 95% der Menschen, die deinen echten Namen nicht kennen, bist du immer Jackie Barca, ne? Also mit dem Namen musst du dich ja echt auch anfreunden und sagen, okay, den finde ich cool, ne?
Weil ja, sonst
jeder spricht dich so an.
100%.
Und wenn du irgendwann sagst, boah, den mag ich nicht mehr, so den Namen ist halt 100%. Blöd,
ne? Und ich, wo ich noch Jack der Jongleur am Anfang hieß.
Jack der Jongleur.
Jack der Jongleur. Bockt halt einfach gar nicht, weißt du?
Geht doch so voll schlecht, der Jack der Jongleur.
Geht auch so scheiße mit die Zunge, ne? Jack der Jongleur, richtiger Zunge. Und ich weiß doch, der Grund, warum ich es geändert habe, war auch wirklich, zum einen willst du als, ey, bist du nicht Jack der Jongleur? Bruder, das wird keiner sagen und das kann man sich auch nicht merken. Und vor allem die ersten Formate, wo ich halt noch ein bisschen so oft was ausprobiert hatte, waren, wie heißt du nicht auf TikTok? Und dann mit meinen 4000 Abonnenten und so, Jack der Jongleur, wie bitte? Es war immer jedes Mal das Gleiche. Soll ich es tippen? Jack mit J, dann der Jongleur. Wie schreibt man Jongleur? Ich dachte, das Wort Jongleur, Digga, das passt sogar. Ich muss es noch buchstabieren. Das wird niemand richtig hinschreiben können. Und ich habe da früh erkannt, dieser Name hat auf jeden Fall kein Potenzial für eine Karriere, Digga. Das muss geändert werden. Und da habe ich mir wirklich eins, du kannst ja nur einmal pro Monat deinen Namen ändern auf TikTok. Und ich habe wirklich dann noch gewartet, noch 10 Tage, bis ich ändern konnte, habe ich immer geguckt, bis ich endlich diesen Namen ändern kann. Und es gibt ja diesen Spitzname und Unmade-Name,
ja, genau.
Username.
Genau.
Und mein Username war sogar im ersten Monat war mein richtiger Name noch drin.
Oh, okay. Mhm.
Aber die meisten Leute kennen mich erst, seitdem ich Wonwon mache, also ab dem zweiten Monat erst. Und dann habe ich auch so einen Tag, wo ich immer gewartet, ich muss den rauskriegen, weil es ist auch so verwirrend. Im Spitzname steht Jack, im Username steht mein richtiger Name. Ja, was jetzt? Bist du Jack oder bist du,
ja,
wer genau. bist du? Und dann habe ich nur auf den Tag gewartet und ich habe mir wirklich echt aktiv Gedanken gemacht, was wäre ein guter TikTok-Name, falls das mit dem Format klappt, schon bevor das Format geklappt hat, was leicht über die Zunge geht, was man sich merken kann, wo ich auch, wie du gesagt hast, so wo man sich, will ich so angesprochen werden, könnte ich mich mit diesem Namen anfreunden. Ja. Und so kam ich dann auf Jackie Barca und ob es jetzt daran an den Namen lag.
Warum willst du nicht, dass dein Name bekannt wird? Einfach um ein bisschen Privatsphäre für dich zu behalten oder damit dann nicht irgendwie Leute irgendwann vor deiner Wohnungstür dann campen oder so? Oder was? Oder ist das so ein Schutz für dich oder hast du einfach nur keinen Bock, dass die Leute das wissen?
Ich glaube, sowohl als auch ein bisschen. Mhm. Ich habe das Gefühl, einfach weil ich schon am Anfang schon mit diesem Namen gegangen bin, das war gar nicht am Anfang der Grund, weil ich gesagt habe, ich will privat bleiben und so, ich traue mich nicht Content zu machen, weil ich ja wirklich eh nicht davon ausgegangen bin, dass ich irgendeine Reichweite erreichen werde. So, wenn es kommt, dann kommt es. Aber so was jetzt, also alles, was jetzt so ist, hätte ich ja niemals mehr gedacht. Zu einem Punkt wahrscheinlich, weil es schon mit Jack und Jackie schon in die Richtung gegangen ist und ich mir daran dachte, jetzt den Namen noch zu ändern, ist witzlos. Kennen mich jetzt schon ein paar Leute mit dem Namen. Aber zum anderen auch, glaube ich schon auch, weil ich einfach mich irgendwo schützen will, so meine private Person, der ich wirklich bin, der ich im Privaten bin, der so wie meine Familie und meine Ängsten mich kennen. Zudem kommt, ich habe einen Namen, einen schönen Namen, der halt auch von Bedeutung schön ist und auch ein religiöser Name ist. Mhm. So viel kann ich sagen. Und ich auch früh dann natürlich, als ich noch das hätte vielleicht umentscheiden können, ja, gehe ich vielleicht doch noch mit meinem richtigen Namen oder nicht, dachte ich mir, nee, weil meine Mutter zum Beispiel, die meinte auch so, warum benutzt du so einen, warum nennst du dich Jackie, du hast auch so einen wunderschönen Namen. Dann habe ich ja aus demselben Grund gesagt, einfach um diesen Namen auch zu schützen.
Ja.
Und das war, glaube ich, auch eine gute Entscheidung, weil ich kriege ja, wie gesagt, viel Hate auch ab. Ja. Und zumindest wird dieser Name nicht in den Dreck gezogen. Und deswegen fand ich, war die Entscheidung gut so.
Cool, sehr gut. Meine allerletzte Frage, die ich mal an jedem Gast habe, ist, was steht dieses Jahr noch an? Du machst wahrscheinlich noch viele Städtetouren, ne? Es steht wahrscheinlich noch an.
Ja.
Und arbeitest du auch schon jetzt irgendwie an neuen Formaten oder sagst du erstmal, nee, One-on-One ist erstmal das Ding, das ziehe ich erstmal die nächsten Monate durch?
Ja, absolut. Also One-V-One ist mein Format sogar, würde ich sagen. Klar, es gibt, ich habe schon gesehen, der ein oder andere, der mir jetzt irgendwie nachmacht oder versucht nachzumachen. Aber man merkt ja, das Original bleibt das Original. Und ich habe den Segen, ich habe es geschafft, etwas auf die Beine zu stellen, wo ich das Original hier bin und was läuft und funktioniert. Und es ist einfach meine Stärke. Ich bringe da die meisten Stärken, die ich habe, einfach zusammen. Deswegen, ja, ich werde auf jeden Fall die nächsten Städte weitermachen. Es gibt noch einige Städte in Deutschland, in denen ich nicht war. Und in Österreich und in Schweiz habe ich auch sehr, sehr viele Zuschauer, die immer noch darauf warten, dass ich komme. Und da gibt es auch noch einige Städte, allein in Österreich, Wien, was gibt es noch, Salzburg, Graz, wie die alle heißen, und in Schweiz auch. Das ist auf jeden Fall in Planung. Und die Europatour, die ich jetzt schon
war es in Paris oder so?
Straßburg.
In Frankreich.
Ja, genau. Das war so Teil 1 der Europatour eigentlich. Wir haben es nicht direkt losgestartet damit, sondern einfach mal nur ausprobiert, wie es ankommt.
Du bist wirklich dahin gefahren, um da Content zu machen? Oder ich habe fast gedacht, du hast da Urlaub gemacht.
Urlaubstechnisch
hast
gesagt, dann kurz gewesen, komm, mach mir Content. Ja, genau. Nein, tatsächlich für den Content extra hingefahren. Den Content habe ich auch hauptsächlich auf Englisch dort gedreht, weil die Europatour, wenn wir die richtig beginnen werden, wird der Content natürlich irgendwo auf Englisch sein müssen. Vielleicht mixen wir noch ein bisschen Deutsch rein für meine deutschen Zuschauer. Ja. Aber ich denke, die meisten deutschen Zuschauer verstehen ja auch Englisch. Und ja, die Europatour wird dann sein, dass wir das, was ich jetzt mache, in Angriff nehme, der One-V-One-King in Deutschland, Österreich und Schweiz, das dann zu erweitern in Europa. Stockholm, Paris, Rom, London, das ist so das Ziel, was als nächstes kommt.
Krass, und das kann dann ja auch international, ne? Wenn es Englisch ist, ist natürlich, hast du natürlich viel, viel größeres Publikum, was du erreichen kannst. Ne?
Das ist das Ziel,
ja.
Dann international der Jackie Barca One We Want King zu werden.
Sehr geil, ey, ich drück dir dafür die Daumen. Ich habe jetzt ein kleines Problem, wenn ich deine Videos gucke, hoffe ich jetzt, dass du gewinnst. Du warst so sympathisch.
Vielen Dank, da habe ich ein Herz umgedreht.
Ja, ja, es ist, wie gesagt, total krass. Ich finde, wenn man so diese Persönlichkeit da in den Videos sieht, wie gesagt, ich habe selber schon gedacht, keine Ahnung, was das für ein Typ ist. Und dann kommst du hier hin, total nett, total gebildet, total höflich. Hätte ich ehrlicherweise fast gar nicht erwartet. Deswegen aber freut mich auch, dass man auch manchmal so Perspektiven umdrehen kann und dann sieht, man muss nicht immer nur anhand von einem Schnipsel, einem Video, was man sieht, was dann irgendwie eine Minute oder zwei Minuten ist, sich eine Meinung von jemandem machen. Und oft ist jemand ganz anders, als man denkt. Deswegen drücke ich dir wirklich vom Herzen die Daumen, dass es alles aufgeht, dass es auch mit der Europatour klappt.
Vielen, vielen
Dank. Und ich werde die Videos auf jeden Fall verfolgen.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Leute, niemals zu schnell urteilen. Ich glaube, das hat man vielleicht aus der Folge hier gelernt. Hinter der Person und Social Media ist sowas Oberflächliches.
Voll.
Man sollte, denke ich, immer erstmal, bevor man urteilt, bevor man das rauslädt, was man im ersten Moment denkt, vielleicht kurz einfach nochmal überlegen, muss das jetzt sein? Steckt hinter der Person vielleicht nicht jemand anderes noch? Vielleicht war das auch dieser Tag heute auch ganz gut für all die Leute, die sich halt genau das gleiche wie du gefragt haben. Wer ist er? Ist er wirklich so? Steckt da jemand anderes dahinter? Was steckt dahinter? Deswegen danke nochmal für die Einladung, hat mir sehr Spaß gemacht.
Sehr, sehr gerne. Und vor allem steckt ja auch hinter jeder, egal ob man das jetzt Figur nennt oder Kunst oder so, steckt ja ein echter Mensch. Ja? Also 100%. Deswegen auch darauf achten, dass man nicht irgendwelche Beleidigungen raushaut und so. Ne? Ist auch ein Mensch mit Gefühlen, mit Herz. Ne? Am Ende ist es ja nur Sport und Entertainment. Ne?
Und das Sport und Entertainment. Und wir wollen nur Liebes.
Oh, jetzt wird es aber sehr, jetzt wird's sehr emotional. Vielen, vielen Dank. Und genau, wir gehen in eine kleine Sommerpause, sind am 4.8. wieder da. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und genau, wir sehen uns am 4.8. wieder. Bis dann. Ciao.